So, einen wunderschönen, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Heute zu Gast, einer der Top-Produzenten, die wir haben. Und ich war nicht faul, aber ich habe ein bisschen recherchiert und habe einen Artikel gefunden. Und den würde ich gerne einfach als Intro vorlesen, weil ich ihn so geil finde. Mit 14 begann Jumper Beats zu produzieren. Heute ist er für viele große Hits wie Komet verantwortlich und verbringt sein Leben zwischen Studios in Berlin, Stockholm oder Ibiza. Lennart Östmann, können wir noch ausblenden, wenn du nicht willst, sitzt in einem dunklen, kompakten Studio in einem Kreuzberger Hinterhof. Hinter ihm stehen braune Synthesizer, ein MIDI-Keyboard und Lautsprecherboxen. Dabei beginne die Magie, so sagt er, meistens an seinem Laptop. Denn Östmann ist viel unterwegs. Wenn er das Studio nach dem Interview verlässt, hat er nur wenige Stunden Zeit, sich auf seine nächsten Reisen vorzubereiten. Stockholm, Istanbul und Ibiza. Kürzlich erst verbrachte er mehrere Tage auf Santorini und da habe ich weggemacht, weil da war ich schon wieder neidisch. Jumper, schön, dass du da bist, Alter.
Das geht.
Ist das ein repräsentables Intro?
Ein bisschen schon, ehrlich gesagt, ja.
Das ist so glorifizierend, Alter. In einem dunklen Hintergrund. Was sind MIDI-Boxen?
Hat er MIDI-Boxen gesagt?
Oder MIDI?
MIDI-Keyboard, glaube ich, oder?
Ja,
das ist einfach ganz normales Keyboard so.
Was okay.
Es gibt einmal Keyboards, wo schon so Sounds drin sind. Und dann hast du noch so Keyboards, die quasi nur mit Laptop zusammen funktionieren.
Ja. Ich habe mal gesehen, du bist noch keine 30 einfach, ne? Du bist jetzt 29 geworden.
Ja.
Hast du schön gefeiert?
Ja, ich hatte tatsächlich eine Überraschungsparty.
Ah, geil. Aber wusstest du wirklich nicht?
Ich wusste wirklich, ich habe es geahnt, ein Kumpel hat sich so ein bisschen verkürzt.
Okay, aber in der eigenen Wohnung feiern würde ich ja zum Beispiel niemals machen, weil das wird ja dann voll dreckig.
Ja, das Problem war eher, weil du kennst es in Berlin, also es hat so 2 Stunden gedauert und dann kam die Polizei.
Wegen laut. Sich
Nachbarn beschwert haben. Und es war wirklich so gegenüber, die Nachbarn, es war so ein älteres Ehepaar, denke ich mal. Ich habe die noch nie gesehen, nicht mal Licht habe ich gesehen.
Ja.
Und genau an dem Tag war die Tür sperrangelweit offen, Licht an und die saßen in der Küche und haben rübergeguckt.
Komisch, komischer Zufall, Alter.
Ja, aber war trotzdem sehr nice.
Aber du wohnst ja in Berlin-Mitte, das heißt, es ist ja eigentlich, also man kennt Mitte, also wenn man, ich bin seit 10 Jahren erst hier, aber ich habe gelernt, Mitte, das
ich sind Ich bin auch nicht länger hier. Ich
nee?
Bin auch jetzt 10 Jahre.
Okay.
Ja, 2014 bin ich hergezogen.
Ja, aber direkt nach Mitte auch?
Nee, ich bin erstmal nach Lichtenberg gezogen.
Okay. Das ist nämlich auch wahrscheinlich das Äquivalent zum Erfolg, weil wenn man keinen Erfolg hat, wohnt man wahrscheinlich erstmal in Lichtenberg.
Ja.
Und wenn man erfolgreich wird, kann man sich auch Mitte leisten.
Ja, das stimmt. Es war aber das gute Lichtenberg. Also es war Nöldener Platz.
Ja, kenne ich gar nicht.
Also das ist nee. Tatsächlich vom Ostkreuz so 8 Minuten zu Fuß, würde ich sagen.
Ja, okay, das geht noch.
Also das geht noch. Ist jetzt nicht so ganz weit im Osten.
Aber das heißt, du bist jetzt da, also Mitte ist bekannt für Influencer, Leute, die in Cafés sitzen mit Laptop und Selfies machen. Fühlst du dich da wohl?
Tatsächlich fühle ich mich sehr wohl, ja.
Ja,
ja, weil ich kann morgens zu meinem Fitnessstudio laufen, ich hole mir einen Kaffee auf dem Rückweg, und dann gehe ich nach Hause und dann fahre ich ins Studio.
Das okay.
ist sehr entspannt für mich.
Hast du ein eigenes Studio?
Ich habe mehrere Studios, die ich oft nutzen kann. Wir sind tatsächlich gerade so ein bisschen am Suchen nach einer Immobilie, die passend ist für ein eigenes Studio.
Okay.
Aber ja, das ist ein schwieriges Projekt in Berlin.
Ja. Ich habe mir dein Instagram-Account reingezogen. Also wir haben uns kennengelernt, glaube ich, vor
Karneval der Kulturen, ne?
Karneval der Kulturen ist immer Ende Mai, ne? Also sag mal, vor einem Monat haben wir uns kennengelernt. Über den Felix Lobrecht an der Stelle. Grüße auf jeden Fall. Saßen wir da Karneval der Kulturen an so einem Tisch und bei Produzenten. Ihr seid ja so wenig im Spotlight, dass man nie weiß, wie er aussieht.
Ja.
Und irgendwann kam er am Tisch einfach raus, dass du das bist.
Ja.
Das hast du ja wahrscheinlich immer.
Ja, ich finde es auch super, ehrlich gesagt.
Ja?
Ja, voll geil.
Aber wäre nicht auch geil, wenn manchmal so jemand kommt und sagt, Dicker Jumper, können wir ein Foto machen?
Also es gibt's ab und zu, das sind dann Produzenten auch so. Die fragen dann aber auch natürlich auch im gleichen Atemzug immer gerne nach E-Mail-Adressen. Ich hatte das letztens, das vor meiner Haustür, direkt bei diesem Café, was ich eben meinte, direkt unter meiner Wohnung ist ein Café, bin ich morgens zum Sport und dann ist ein Produzent mir hinterhergerannt und meinte so, hey, du bist Jumper und so, kann ich dir Loops schicken? Aber er war super höflich und so auch geil eigentlich, dass er so die
Chance benutzt. Ja, und ich möchte mal, also dieses arrogant wirkende Lachen, was du jetzt an den Tag legst, du hast ja wahrscheinlich, da kommt der und sagt, schick mir Loops. Der Narr, als ob ich da reinhöre. Aber du warst ja wahrscheinlich selber mal so jemand, der auch Leuten Sachen geschickt hat.
Nee, voll, deswegen, ich find's geil eigentlich. Den Hustle finde ich sehr geil und respektiere ich zu 100%. Ist nur, es ist so, du kriegst als Produzent, sage ich mal, ab einem gewissen Status so viel E-Mails pro Tag von anderen Produzenten mit Loops und davon ist halt 95% leider scheiße.
Aber ist das, ich meine, das geht mir bei Comedian oder Leuten, die mir lustige Sachen schicken, Witze schicken, die ich auf
schicken die Leute dann Witze? Gerne benutze. Nein.
Leute, mir hat letztes Mal, sind Die Hard Fans, die teilweise, du hast ja manchmal auch Fans, die sind so nicht ganz nah an der Realität dran. Und da hatte ich jetzt so eine Voicemail von vor 3 Tagen. Hey, ich war auf der Autobahn, ich hatte eine Idee, vielleicht kannst du ja ein Bit draus machen. Und dann weißt du nicht zu 99%, sondern du weißt zu 100%, dass das nicht gut sein kann, das weißt du. Weil ein Comedy-Gehirn funktioniert anders.
Also wenn du einem Songwriter sagst, hier, nimm mal meinen Text.
Geht nicht, es geht nicht. Das sind ja Profis, du redest ja mit Profis. Und man macht sich ja Gedanken, man hat sein Gehirn dafür. Und da meinte er, ich war auf der Autobahn, und da war so ein LKW mit so behinderten Menschen drin und der Fahrer ist aber auch voll behindert gefahren und dann dachte ich mir, vielleicht kannst du da was draus machen. So, und da wäre jetzt dein Lachen, wäre dann eigentlich meine Antwort gewesen. Genau, nutzig. Also man weiß manchmal nicht, was Leute sich dabei denken, weil so funktioniert ja Comedy nicht, so funktioniert ja auch Produzieren nicht, so funktioniert Rappen nicht. Ja. Und selbst ich, obwohl ich ja, ich habe, glaube ich, 3 Songs mal rausgebracht, just for fun. Also ich bin kein Rapper. Mhm. Ich hatte nie die Ambition, Rapper zu sein. Ich habe auch, wenn ich unterwegs bin, locker, also jede Woche so 2-3 Mal Kontakt oder schreiben oder ansprechen mit Produzenten. Mhm. Weil die selbst nicht nur Leute wie dich ansprechen, sondern Leute, die irgendwie im Kosmos sind, mhm, um dann Fuß reinzubekommen.
Ja, klar.
Ist das jetzt der richtige Weg oder ist es der falsche?
Boah. Meinst du, wenn du einfach random jeden anquatscht?
Ja, so wie
so, um darüber so
harte Kaltakquise.
Ich glaube, es ist auch, kann auch ein Weg sein, definitiv. Ich glaube, es ist wichtig einfach, es ist auch wichtig, seine Sachen rauszuschicken. Mhm. So, ich glaube, so viele talentierte Leute sitzen auch einfach da und trauen sich gar nicht, ihre Sachen rauszuschicken. Ja. Und deswegen würde ich gerne, dass solche Leute mehr Selbstbewusstsein eigentlich haben und sagen, ey, und ihre Sachen posten sollen und keine Ahnung was, was da jetzt der richtige Weg ist. Ich meine, bei mir ist das jetzt auch schon ein bisschen her und mittlerweile ist, glaube ich, wirklich einfach TikTok der Weg und Instagram. Echt? Und ja.
Krass. Also ganz kurz, wir sind jetzt,
glaube ich. Aber eigentlich, also eigentlich der Hauptweg, denke ich, was man machen sollte, ist, du solltest hier einen Rapper oder einen Künstler suchen, mit dem du dich sehr gut verstehst, mit dem du geile Songs machst, die du selber feierst, okay, die er feiert und dann quasi, also wo du selber was drin siehst auch,
ja,
und dann mit dem quasi sich was aufbauen.
Aber was, wenn du jetzt keinen Rapper im Umfeld hast oder keinen da hast, der irgendwie gut ist? Was willst du, also?
Ja, dann musst du nach Berlin ziehen.
Ja, okay, das ist da kommen wir noch
das
zu.
Das war bei mir ja auch so. Ich hatte zum Beispiel auch bei mir in Bremerhaven, gab es sehr, sehr wenig Leute, die gerappt haben oder beziehungsweise fast gar keine. Mhm. Vor allem keine jungen, frischen Leute, sag ich mal. Ja. Und deswegen war bei mir relativ früh klar, dass ich nach Berlin ziehen will.
Ja, das ist auch ein geiler Move, da kommen wir später auf jeden Fall noch zu, weil ich genau selber habe ich ja auch gemacht. Also Berlin ist ja leider, was heißt leider? Nee, ist das Künstlermecker und hier hast du alles vertreten irgendwie. Was mir gerade eingefallen ist als Geschäftsidee, vielleicht kannst du auch direkt dismissen, wenn es scheiße ist, aber vielleicht müsste es so einen Middleman geben, dass du so eine Plattform hast, wo Leute wirklich so, wo upcoming Produzenten Sachen hinschicken und man nennt es so beatfilter.com. Mhm. Und Leute schicken Sachen dahin und irgendwelche armen Schweine, die aber auch genug Ahnung haben, müssen sich da hinsetzen und diese ganzen Dinger durchfiltern. Und wenn, und das Gute, was so durchtrickelt, wird dann weitergeleitet.
Ja, am Ende des Tages macht das ja, glaube ich, jedes Management so für die Leute.
Ja.
Also ich glaube, dass dann bräuchtest du ja als Plattform, müsstest du ja auch mit allen Rappern connected sein und super guten Kontakt pflegen und so weiter, und das ist unmöglich. Deswegen glaube ich schon, dass auch, also die Leute oft reinhören auch in die Sachen, die verschickt werden. Mhm. Wenn du jetzt an irgendwelche Managements und so weiter Beats schickst, dann hört das Management da schon rein und sagt, ey, wenn da was Krasses dabei ist,
ja,
dann geht das schon durch, denke ich.
Man hört ja auch immer wieder so, ich glaube, weswegen das auch viele machen, man hört ja immer diese Cinderella-Stories von so, keine Ahnung, Hits oder, ich habe letztens zum Beispiel, wo war denn das nochmal, hat Bushido, glaube ich, man mag von ihm halten, was man will, aber groß ist er ja. Mhm. Und der hat auf TikTok gesehen, was irgendein Produzent mit einem Song gemacht hat, hat den persönlich angeschrieben, meint so, hast du Bock? Und er ist jetzt einfach bei dem auf dem Album.
Ja, geil.
So, und solche Stories gibt es ja auch öfter.
Voll, mal. Hundertprozentig.
Aber es ist halt wirklich, es ist, wie du schon sagst, also ich glaube, jeder Künstler, egal ob Produzent, Comedian, Rapper oder 95% Scheiße. Warum sind die Leute nicht in der Lage, ihre eigenen Sachen realistisch einschätzen zu können? Weil es eine Geschmackssache ist oder woran liegt das?
Ja, ich glaube, dass das Umfeld halt auf jeden Fall die größte Rolle spielt.
Ja.
Also ich glaube, man selber kann das gar nicht so richtig gut einschätzen am Anfang gerade.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Meine ersten Beats waren auch scheiße und ich fand die aber geil.
Okay.
So, und ich fand, war schon so, ja, schon krass, was ich gemacht habe hier gerade. So, aber und das war lustig, zum Beispiel meine, ich hatte auch keine musikalische Ausbildung und nichts. Und dann ist meine Mom ins Zimmer gekommen, weil die hat früher gesungen. Und die ist dann reingekommen und hat erstmal gesagt, ja, die Bassnote ist falsch, die Bassnote ist falsch,
okay,
und
die
Bassnote ist falsch.
Das ist ja schon mal ein super Background.
Ja, das war zumindest, da hattest du zumindest mal so ein Feedback, ja, was so die Musikalität betrifft.
Ja.
Weißt du, ob das überhaupt musikalisch korrekt ist, was ich da gerade mache. Und ich glaube aber, dass zum Beispiel bei vielen Rappern und Produzenten hast du halt, also Produzenten sogar noch weniger, bei Rappern hast du halt viel so Ja-Sager drumherum und sagen, alles ist krass, krass, krass.
Ja, alles wird geil, jede Rotze wird
geil. Oder die Leute haben auch keine Ahnung einfach mehr von Musik teilweise, habe ich das Gefühl.
Ja, aber man hat doch Referenz, also man hört doch, also wenn ich jetzt, ich muss mich jetzt nicht an den Besten orientieren, aber ich habe so einen, so einen Durchschnittsschwamm und wenn ich mir den anhöre und dann meine Klimperbeats, dann merke ich doch, ah, okay, das ist nicht ganz.
Ja, voll. Ich glaube, viele Leute reden sich schön und es ist ja auch immer Geschmackssache. Also du hast ja auch super viele Sachen, die erfolgreich sind, die auch richtig schlecht sind.
Ja, ja.
Weißt du, und dann vergleicht man sich mit denen, aber ist doch besser als das. Warum, warum kann das jetzt nicht erfolgreich werden?
Das ist auch wieder die Parallele zur Comedy, weil es sind auch Leute, die füllen Hallen, wo ich mir denke, der ist, der kann weißt nichts. Weißt du,
was ich meine?
Ja.
So, super, vor allem, wenn du jetzt auf den Ami-Markt guckst, da sind Beats dabei, die haben so zwei Pianonoten, falsche Bassnoten da drin. Und dann rappt da irgendjemand mit einem falschen Autotune-Key noch drüber und der Song hat 300 Millionen Streams und bist so...
Okay, dann gibt's kein Rezept.
Nee.
Müssen wir uns darauf einigen. Es gibt
aber nicht. Irgendwas hat der Song dann ja wohl, weißt du? Das kann man ja dann nicht verneinen.
Wenn's catchy ist, ist es catchy.
Genau.
Aber wir sind jetzt ungefähr so, weiß nicht, gefühlt 10, 12 Minuten drin. Wir müssen aber Names droppen. Also, dass die Leute sich, die Leute müssen ja auch wissen, wo deine Arroganz herkommt, die ich dir einfach jetzt unterstelle, wegen des einen Lachens. Also, ich habe gesehen, früher Farid Bang, Bad Moms J, Takt, Udo Lindenberg, Savage, 187 Straßenbande, fehlen da noch ein paar Namen. Wen hast du noch?
Samra Kapi, hab ich auch viel gemacht. Ganz früh habe ich halt viel so Freunde von Niemand-Ecke, so Vega und so weiter, da habe ich angefangen. Ansonsten, boah, ich weiß gar nicht, Apache halt ganz viel in letzter Zeit.
Ja, Apache ist krank, Alter. Ey, dann, also du hast einfach, also wie wurde aus diesem Lennart Östmann aus Bremerhaven, wie wurde der jetzt Jumper, Make a Jump, der mit diesen ganzen Stars, also du hast, du bist, keine Ahnung, du bist auf einer Schule, du wirkst irgendwie wie Gymnasium, warst du auf dem Gymnasium?
Ich war auf dem Gymnasium.
Warst du auf dem Gymnasium und wen hast du gehört oder gesehen, dass du dir nicht dachtest, ich will rappen, sondern ich würde gern produzieren, weil das ist ungewöhnlich?
Also.
Du hast erst gerappt.
Erstmal. Ich habe gerappt zuerst mit 13, 14. Und ich war aber, ich hatte Gott sei Dank dieses eigene Feedback zu mir selber.
Sehr gut.
Ich war nämlich noch nicht im Stimmbruch.
Ja.
Und habe dann dementsprechend gesagt, ey, das ist, ich finde das selber nicht geil.
Ja.
Und wir haben so zwei Songs gemacht und das Ding ist auch, das war diese so Sony Ericsson Infrarotzeit.
13, das heißt, das war vor 16 Jahren, das heißt 2008.
Ja, ich war so 6., 7. Klasse, glaube ich, irgendwie so. Und dann haben wir so einen Diss-Track aufgenommen gegen einen aus unserer Schule.
Das ist geil.
Und habt ihr den auch performt? Dann hat innerhalb von einer Pause hatte die ganze Schule den, weil die alle ihre Handys aneinander gehalten haben, über Bluetooth mit Infrarot und so weiter das geschickt haben und ich fand den Song aber selber auch nicht, also ich wollte nie, dass er rauskommt in erster Linie, der andere Kollege, der damit drauf war, der hat ihn dann verschickt. Und ich fand es einfach nicht geil und dann habe ich mir gedacht, ich hatte dann sowieso so eine Computerphase irgendwie, wo ich so Webseiten angefangen habe zu programmieren.
Sorry für die Unterbrechung, ich muss kurz wissen, was war der Grund für den Diss-Track? Hat dir den
der hat Hurensohn gesagt in einem Streit und dann waren wir nächsten Tag oder den Tag im Studio und waren so, wir wussten nicht, was wir machen sollen.
Reicht's.
Nee, wir wussten nicht, über was wir schreiben sollen. Ja. Und dann waren wir noch gerade Streit mit dem, lass doch mal den dissen.
Das ist eigentlich auch eine gute Konfliktvariante.
Ja, ich finde auch.
Also ich finde auch, man sollte.
Fun Fact auch dazu, Shoutout an den damaligen Direktor, weil wir wurden dann erstmal, es ging natürlich alles an den Direktor und so. Und der ist dann quasi ins Klassenzimmer gekommen, hat unsere Handys eingezogen.
Ja.
Und dann ging es zu einem Konfliktgespräch und habe ich erstmal 20 Minuten Einlauf bekommen.
Ja.
Und er meinte so, ja, warum hast du das gemacht? Ich meinte so, er hat doch zuerst Hurensohn gesagt. Und der Direktor, stimmt das? Der Typ, ja, alles klar, Ding ist erledigt.
Okay, geil. Aber dann haben den wirklich alle gehört? Wie war das Feedback?
Es war erst sehr gut. Und dann gab es natürlich auch so ein paar Leute, die sich dann darüber lustig gemacht haben. Ja. So, von, du kannst nicht rappen und so. Ja. Er konnte ich auch nicht, klar. So, aber ja, ich glaube, für ihn ist es schlimmer ausgegangen.
Aber was war denn so der Inhalt? So, du verschläfst jedes Mal, du hast eine 6 im Bio.
Wir sind einfach auf Mutter gegangen.
Ja, okay, also richtig ekelhaft.
Ja.
Weil du schon gesagt hast, ihr wart da im Studio, aber es hat ja erstmal keiner mit 13 die Möglichkeit irgendwie.
Genau, der Kumpel, mit dem ich war, sein großer Bruder, der hat Videos gedreht. Und der hatte auch so eine Affinität für, also generell für Hip-Hop und für Musik produzieren. Und der hatte Audacity, glaube ich, auf dem Rechner, dieses Programm zum Aufnehmen. Und er hatte auch Fruity Loops gecrackt damals schon, glaube ich, auf dem Rechner. Ja, und dann haben wir quasi das irgendwie hinbekommen, aufzunehmen. Ich weiß auch nicht. Also Mikrofon war auch da, so ein ganz billiges.
Ja.
Ja, darüber.
Also das, aber was denn jetzt, was ist der Urknall? Was ist der Urknall zu?
Genau, auf jeden Fall, der Urknall war, ich habe Sido meinen Blog gehört am See.
Ja.
Da hat jemand sein Handy an den Lautsprecher gehalten.
Ja.
Und ich war so, was ist das? Das habe ich noch nie gehört. Ja. Das ist geisteskrank.
Ist das 2003,
ich will irgendwas damit machen, ich weiß es nicht.
Ja.
Da war ich auch 11, 12, 13, irgendwie so. Das war der Urknall, dass ich gesagt habe, Deutschrap, krank.
Ja.
Und vorher war auch schon so Eminem, 50 Cent, fand ich schon cool. Habe ich mich auch schon irgendwie reingefuchst. Aber Sido, mein Blog auf Deutsch, war dann so, okay, absolut irre.
Und bevor wir chronologisch weitergehen, ist das nicht einfach krank, dass der Typ, der den Urknall, ich weiß nicht, ob du mit dem schon was gemacht hast, aber der weiß ja, wer du bist.
Ja, ja, nee, wir kennen uns auch.
Ihr kennt euch einfach.
Ja, wir kennen
uns. Das ist krank.
Wir haben auch schon ein, zwei Nächte zusammen gefeiert.
Das ist krank.
Ja, das ist komplett
irre. Ist dir das bewusst?
Ja, ja.
Bist du wach? Erlebst du das nüchtern?
Ich bin wach, ja.
Ja?
Nee, ich bin sehr dankbar für alles auf jeden Fall auch, was so passiert ist. Und genau, das war der Urknall. Dann gab es diesen Rap-Ausflug. Dann gab es einen kleinen Graffiti-Ausflug. Parallel dazu habe ich angefangen, halt Beats zu machen. Und das war halt erstmal nur so Samples suchen, also mit meinem damaligen besten Kumpel so, quasi Samples raussuchen und dann Drums erstmal raufknallen.
Woher weiß man, dass man Samples suchen muss?
Das ging, glaube ich, auch alles so ein bisschen über seinen großen Bruder. Der hatte so ein bisschen Ahnung schon, der hat uns immer so ein bisschen was erzählt oder mein Kumpel hat das von dem aufgeschnappt. Und dann fiel halt YouTube-Tutorials gucken.
Mhm.
Wie hat der und der den Beat gemacht?
Stimmt, der ist halt YouTube-Generation.
Ja, genau.
Man kann alles, ja, klar.
Komplett, also so habe ich mir das beigebracht.
Ja.
Das war, ich hab, krank. Dann gab es nämlich eine Zeit, da sind wir, also meine Mom und ich, weggezogen aus Bremerhaven, also so nur ein Dorf weiter raus, sag ich mal. Mhm. Und das war aber so, dass ich immer hätte mit dem Zug nach Bremerhaven fahren müssen, um Freunde zu treffen.
Ja.
Und das war genau der Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe zu produzieren, wo ich dann wirklich bis 6 Uhr morgens da vorm Rechner war und Beats gemacht habe. Also ich habe erstmal alle Beats, die ich geil fand, nachgebaut.
Ja, das ist also Leidenschaft, Leidenschaft. Und die Zeit verfliegt, ne?
Genau, ja, voll. Ja. Und das war dann so, wenn meine Mom aufgestanden ist, in den Sommerferien zum arbeiten zu gehen, habe ich mich ins Bett gelegt und so getan, als wenn ich schlafe.
Ja.
Und dann, als ich raus, habe ich weitergemacht.
Krass, Alter.
Das war auf jeden Fall der Hustle.
Und da warst du ja ein Dorf weiter entfernt von Bremerhaven. Du bist, keine Ahnung, 13, 14, 15, 16.
Ja.
Gehst nebenbei zur Schule, bist eigentlich ja quasi immer mit Augenringen in der Schule, weil du
mäßig, ja.
Bist ja nachts immer am Bauen. Aber das heißt, du bist ja nicht laut, du hast ja Kopfhörer auf dann wahrscheinlich. Du sitzt ja jetzt wie ein Autist davor.
Ja, auch schon. Also die Nachbarn haben sich regelmäßig beschwert.
Ja. Und dann ist dir in der Schule schon, gab es in der Schule jemanden, der gesagt hat, der so nach Hobbys gefragt hat, weil das war bei uns zum Beispiel nicht so, was ich aber für voll falsch halte, weil normalerweise musst du jeden Schüler einmal fragen, was willst du denn gerne machen und nicht so Studium, Ausbildung, dies, das, sondern du musst jeden fragen, was ist dein Hobby, was denkst du, was du kannst und dann irgendwie Lösungsvorschläge machen. Gab es jemanden, der in der Schule zu dir gesagt hat, du weißt schon, dass man daraus auch einen Beruf machen kann?
Nee, ich war derjenige mit 15, der gesagt hat, ich mach das später.
Okay, krass.
Und das ist wirklich, das ist auch so ein bisschen so das größte Glück für mich, was ich irgendwie gar nicht erklären konnte, warum das schon so früh für mich so sicher war.
Ja.
Aber ich war halt mit 15, hatte ich dann so das erste Placement bei Fahrt damals.
Mit 15?
Ja.
Ach, du bist auch so ein Wunderkind gewesen. Ja, ein 15-jähriger Produzent ist ja.
Ja, mit 15 habe ich da, also mit 14 habe ich für BOZ produziert, kennst du noch BOZ?
Okay.
Farben 2.
Das kenne ich nicht.
Das war so sein Comeback-Song nach dieser ganzen RBA-Zeit. Der hatte diese RBA-Phase auch. Und dann hat der Baratus Locus bei Nate gesigned damals. Und ich habe über MySpace Beats geschickt. Und da war ich, ganz witzige Story, ich habe Avatar geguckt im Kino und habe den Soundtrack dann mitgenommen habe das gesampelt und habe das BOZ geschickt.
Ja.
Und also habe den Beat BOZ geschickt. Und der hat das dann quasi, hatte damit so sein Comeback. Und das war auch relativ gehypt dann da, der Song. Das können bis heute noch relativ viele Rapper, die ich treffe, können den noch auswendig.
Ja,
so, ja.
Geil.
Und Legacy. Dann darüber quasi ist Fahrt auf mich aufmerksam geworden, weil ich habe Fahrts privates Facebook-Profil gefunden und habe ihm den Song geschickt, meinte, ey, ich habe den produziert, hier ist eine Ordnung mit Beats von mir. Und er hat mir erstmal nicht geglaubt, dass es von mir ist, weil ich habe natürlich auch immer so, wie das alle Produzenten dann machen, so, ja, ich bin 15 Jahre alt.
Ja,
ja, catchy.
Ja. Ja. Und genau, dann habe ich ihm das geschickt und dann hatte ich so zwei Placements auf seinem Album und das ist dann auch auf 11 in den Albumcharts gewesen.
Mit 15?
Genau, als das rausgekommen war, war ich 16 dann.
Du hast Kinderarbeit gemacht. Also du kannst ja dafür, wie wirst du dafür bezahlt? Wurdest du dafür bezahlt? Ist das
Nee, ich wurde von Fahrten nicht bezahlt.
Ja.
Ist auch immer noch ein Running Gag zwischen uns.
Ja.
Das war so diese Zeit, wo die Rapper gesagt haben, ja, Bruder, du kriegst doch GEMA.
Ja.
Aber ich habe auch überhaupt nicht nach Geld gefragt, weil ich war einfach super froh, mit 15 irgendwelche Placements zu haben. Und die Leute auch aus der Schule haben mir das nicht geglaubt, als ich gesagt habe, ja, ich habe jetzt hier auf dem Fahrtalbum was drauf, was jetzt bald rauskommt. Und die waren sie, ja, mit Fahrt, genau, alles klar. Und dann ist der Song quasi, oder das Album ist
rausgekommen. 11 in die Charts.
11 in den Albumcharts war das, ja. Das ist Invictus, dieses Album. Und da habe ich ein Jahr, also mit 15 war das, als ich rausgekommen bin, und mit 16 habe ich meine erste GEMA-Auszahlung bekommen. Und das waren so 1200 Euro.
Boah, Reichtum.
Und, was kostet die Welt? Das war zu einer Zeit, wo ich so 30, 40 Euro Taschengeld im Monat bekommen habe. Und da war für mich klar, okay, das ist es.
Das fängt gut an. Aber hat man mit 16 schon eine Bankkarte?
Ja. Ja? Ich habe mit 15, glaube ich, eine bekommen.
Oder? Aber was haben die Eltern gesagt, als 1200 reingesegelt sind? Die Hälfte?
Nee, ich habe, ich habe Kontoauszüge. Ich wusste auch nicht, wie viel Geld kommt. Ich wusste gar nichts.
Ja, ja.
Ich wusste nicht, wann das kommt, wie viel. Mein Musiklehrer meinte damals, ja, komm, so 30, 40 Euro. Mhm. Und dann habe ich irgendwann Kontoauszüge geholt, weil mein Mama meinte, ja, du musst einmal im Monat Kontoauszüge holen. Weiß ich auch nicht, warum, weil da war ja kein Geld drauf eigentlich.
Macht keinen Sinn.
Auf jeden Fall habe ich die dann geholt und auf einmal steht so 1200 Euro. Und dann dachte ich erstmal, es wäre ein Versehen oder so.
Ja, klar.
Und ich habe es aber tatsächlich geschafft, alles an einem Tag auszugeben.
Was hast du geholt?
Ich habe Equipment geholt, fairerweise.
Ja, okay, stimmt. Ja, du kannst investieren.
Ich habe für 800 Euro Equipment geholt und für 400 Euro eine PlayStation.
Okay, dann ist das schon mal weg. Ja. Sind wir bei null. Okay, du hast mit 16 also dieselben Fehler gemacht wie ich mit 38.
Ich weiß nicht. Ich bin ehrlich gesagt, es war ein Investment.
Ja, voll. Nee, also du hast jetzt von 1200, du hast 30% genommen für persönliche Bespaßung und 70% für, falls, ich glaube, ich habe mich jetzt aufgerechnet. Ist aber auch egal. Genau, und aber warst du da schon Jumper? Weil irgendwann braucht man ja einen Namen.
Ich war Jumper von Anfang an.
Okay.
Tatsächlich, weil seit dem Moment, wo ich mich bei MySpace angemeldet habe, war ich Jumper.
Und warum?
Weil Jumper mein Lieblingsfilm war.
Das ist ein Film?
Kennst du den?
Nein,
offensichtlich nicht. Wo der von einem Ort zu dem anderen springen kann?
Nein, ist das so ein Science-Fiction-Anime-Scheiß?
So wie heißt der? Der Anakin Skywalker in Star Wars spielt. Hayden Christensen.
Ja, Alter, bei Science-Fiction bin ich so raus.
Wirklich, Star Wars auch.
Warte, hör auf, Alter. Kannst du mich mit jagen, Alter. Alter. Weltraum und Raumschiffe.
Star Wars,
aber. Ja, genau. Ich bin dein Vater, auf gar keinen Fall. Voll nicht. Nee, Anime und so, auch alles, was Science-Fiction ist.
Ja, okay, Chris.
Und der war auch wurde aber auch mit A geschrieben?
Nee, mit ER. Und da war ich aber Gott sei Dank schon so schlau und dachte, das muss man ja googeln können später. Und hab's dann mit A geschrieben.
Okay, und okay, dann warst du, also ich würde, wenn du mir sagen würdest, würdest du den Film kennen, würde ich sagen, also wenn ich keine Ahnung hätte, würde ich sagen, ja klar, das ist doch so eine Parkour-Doku. Aber okay, das ist ein Science-Fiction. Du warst immer schon Jumper.
Ja.
Dann hast du das Placement bei Fahrt, 1200 Segeln rein. Genau. Wie geht's dann weiter?
Dann bin ich von da aus in der Freunde von Niemand Frankfurt-Bubble gelandet, mit 16 dann. Das ging über Liquid Walker.
Du bist ja mit erwachsenen Männern als 16-Jähriger.
Ja, und die Story war auch geil. Ich war, und das nämlich, so müssen Produzenten das auch machen, finde ich. So kann man in die Kreise rein.
Ja.
Ich hatte nämlich dieses Voiture ton chemin, dieses Sample, dieses französische, die Kinder des Monsieur Mathieu, der Film, kennst du den?
Kenn ich nicht.
Da gibt es das ganz bekannte Sample, was jetzt auch nochmal durch so einen Techno-Remix. Hast du
bestimmt schon mal gehört, ja.
Was so durch so einen Techno-Remix jetzt gerade aktuell auch nochmal gezogen wurde.
Ja.
Und das habe ich gesampelt damals und war einfach so, ja, da muss auch jetzt ein französischer Rapper drauf eigentlich.
Mhm.
Und dann kannte ich nur einen französischen Rapper und das war der Backup-Rapper von Liquid. Okay. Le First hieß der.
Ja.
Und der hat auf Französisch gerappt. Dann habe ich dem das geschickt und ich war aber auch damals schon so voll der Liquid-Fan von Feuer über Deutschland und das war auch von Anfang an voll in diesem Battle-Rap-Ding drin und habe es geliebt. Und dann habe ich mich mit dem getroffen in Hamburg mit so 15, 16, hat meiner Mama gesagt, ich muss was ganz anderes machen und bin woanders. Bin da alleine hin, weil sie mir das verboten hat, dahin zu gehen, mich mit fremden Männern zu treffen.
Ja, das sind Männer.
Vollkommen legitim ist eigentlich.
Du bist 16.
auf jeden Fall bin ich dann dahin. Der hat dann auch so einen Song gemacht und hat dann auch Liquid meine Beats gezeigt. Und dann bin ich darüber mit Liquid in Kontakt gekommen, bin dann mit 16 regelmäßig nach Berlin gefahren. Und aber auch nachdem meine Mom mit Liquid telefoniert hat und sich einmal ein Bild gemacht hat,
so,
wo ich dahin fahre. Genau, und bin dann quasi regelmäßig da gewesen. Liquid hat dann bei Freunde von Niemand gesigned und hat mich dann quasi mitgenommen. Und das war so ein bisschen, dann ging das darüber los.
Also, warst du quasi der Hausproduzent von denen, oder was?
Ja, da gab es noch so zwei, drei andere Produzenten, die waren auch da.
Mhm.
Und genau, dann war ich aber quasi, also es gab nie einen Vertrag, aber ich war so bei denen im Label.
Aber wie, weil ich weiß nicht, ob ich schon mal mit einem Produzenten gesprochen, aber nie halt so interviewmäßig, wo ich alles fragen kann. Ich meine, du hast gesampelt, aber was würdest du denn sagen, wann hast du das Gefühl gehabt, du hast auch eine Handschrift?
Boah, habe ich bis heute nicht.
Nee?
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine Handschrift. Bei mir ist eher so, dass ich wirklich von einem Genre zum anderen immer so rüberspringen und dann hier mal so mal.
Also du kannst aus allem was machen.
Ja, ich denke, das ist eher meine Stärke, dass ich so, also ich habe natürlich so schon diese Hip-Hop-Grundvoraussetzung und ich mag die Hip-Hop-Drums und alles so Timbaland-mäßige und so. Aber ich finde es auch voll geil, mal Elektro zu produzieren.
Ja.
Also ich fühle mich da am wohlsten, wo ich dann so mal eine Woche das machen kann, mal eine Woche das machen kann. Also einige Leute sagen, ich habe eine Handschrift und vielleicht habe ich bei den Hip-Hop-Beats dann eine Handschrift vielleicht. Ja. Aber wenn ich jetzt, also ein Komet zum Beispiel klingt ja ganz anders als dann die Sachen, die ich für irgendwelche
ja, solltest du auch.
So, weißt du? Also deswegen denke ich nicht, ehrlich gesagt, dass ich eine Handschrift habe. Und ich bin aber froh darüber.
Ja, ja, ist ja geil, weil es halt versatile ist und du hast halt, ja. du kannst halt, also je nachdem, wie dir die Laune ist, kannst du ja dann halt irgendwie Gas geben.
Ja.
Also dann bist du bist 16, 17, pendelst oder kannst von zu Hause alles machen, schickst das nach Frankfurt rüber?
Genau, ich bin viel Beats geschickt einfach. Also ich glaube, ich war selten damals mit Vega wirklich im Studio. Ich glaube, nur ein einziges Mal. Und ich hatte aber damals zu seinem Album hatte ich so 9, 10 Songs produziert. Das war, damals hat das auch noch funktioniert, dass du wirklich Beats verschickt hast. Das passiert ja heute gar nicht mehr eigentlich. Genau, dann quasi Beats geschickt, immer regelmäßig nach Berlin gependelt.
Was haben die in deiner Schule? Weil ich hätte dich in der Schule gehasst dafür, dass du einfach in dem Alter schon so am Hasseln bist und so ein Erfolg hast und einfach so autark von allem.
Nee, so Hass gab's gar nicht. Ich habe lustigerweise meinen besten Kumpel, Sammy heißt der, habe ich kennengelernt darüber, weil der mir das nicht geglaubt hat. Also da ist so eine Freundin, hat gesagt, ja, der produzierte für den und den. Und da war ich 15, glaube ich. Und dann er ist so ein Libanese, so auch so guckt immer grimmig. Mhm. Und ich laufe dann so in der Pause, weißt du, als kleiner Lennart im Rucksack läuft er so lang. Und er sagt irgendwie so, ey, komm mal her.
Ich hab gehört.
Und ich war schon so, nein, jetzt gibt's Stress. Also, nein, ich hab doch nichts gemacht, lass mich in Ruhe. Er sagt so, hast du den und den Song produziert? Und er kam aus Hamburg, das war dieser BOZ-Song. Ich sag, ja. Er sagt, glaube ich dir nicht. Und dann musste ich so irgendwelche Beweise, glaube ich, noch so zeigen und so. Oder in den Credits stand das ja dann.
Sagt, du bist heute noch befreundet?
Er sagt, und das ist heute mein bester Kumpel, ja.
Geil,
und so haben wir uns kennengelernt. So.
Geil, ist das geil, Alter.
Und er hat aber so richtig harten Libanesen gemacht.
Aber das ist auch krass, dass du einfach in der Schule existierst und Schule ist ja komplett Nebensache dann, weil dein ganzes Herz und deine ganze Leidenschaft geht ja, sobald der Gong kommt, Schule ist vorbei, alles klar, dahin fahren, nach Hause, machen, tun. Und dann hast du dir wahrscheinlich auch gedacht, okay, ich rocke jetzt irgendwie das Abi durch, aber dann geht's raus.
Genau, also es war schon relativ, wie gesagt, mit 15, 16 wusste ich eigentlich, dass ich nach Berlin will. Zwischendurch gab es dann, als diese ganze Vega-Ding war, ob ich vielleicht auch nach Mannheim oder Frankfurt gehe, aber es ist dann Gott sei Dank Berlin geworden. Und
warum aber?
Weil es dann so zum Bruch kam mit den Jungs.
Okay.
Also ich bin wieder super cool mit Vega, aber damals, so zu der Zeit, gab es da so einen kleinen Bruch dann.
Aber wie groß war die zweite GEMA-Ausschüttung? Weil ich gehe mal davon aus, die ist nicht kleiner geworden, weil du hast ja mehr produziert, warst auf mehr Songs.
Nee, es war, glaube ich, gleich, weil ich dann auch erstmal nach dem Fahrtalbum jetzt nicht mehr, also das Jahr darauf hatte ich kein krasses Placement.
Ja.
Dann hatte ich halt so, ich habe dann so Sachen produziert für irgendwelche Manuelsen und Animus und.
Irgendwelche Manuelsen, hallo.
Nee, aber ich.
Das war nicht also Animus, okay, irgendwelche, aber Manuelsen.
Nee, aber ich meine, das waren so Free-Tracks.
Ja.
Die wurden nicht verkauft.
Ach so, okay.
Die sind dann so, als Free, die sind auch bis heute nicht auf Spotify oder so, also da kam nie Geld für. Also ich habe kein Geld dafür bekommen und die wurden auch nie verkauft, das heißt, ich habe auch kein GEMA-Geld dafür.
Ja, aber du hast ja mit denen, hast du die angeschrieben, hast du denen was geschickt?
Ich habe Beat-Pakete geschickt an alle damals.
Okay.
So über Facebook.
Und die haben dann rausgepickt?
Genau, die haben dann auch halt geguckt, der hat schon für den und den produziert und dann haben die da reingehört. Und
aber war das schon die Zeit, wo dann auch hinter dem Artist stand Prod.
Ja, doch.
Okay.
Doch, auf jeden Fall. Das ging da los.
Aber hast du nie so in dem Jahr, wo nichts geldmäßig gelaufen ist, hast du dir nie gedacht so, vielleicht ist es doch nicht?
Also als ich noch in Bremerhaven gewohnt habe, gab es dann, und ich mein Abi gemacht, war 16 dann, ich habe ja auch nicht viel Geld durch die Musik verdient.
Ja.
Also es war dann mal hier, okay, hatte ich mal Glück, habe ich mal irgendwie 300 Euro für einen Beat bekommen, dann aber auch wieder 3, 4 Monate gar nichts. Mhm. Das war jetzt noch, also es war weit davon entfernt, dass ich davon irgendwie leben konnte.
Ja.
Und dann gab es den Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt 16, feiern ging geht los, ganz schön teuer.
Ja.
Hab ich so mein Taschengeld an einem Abend verbraten.
Ja.
Und dann war ich so, okay, wenn ich jetzt zweimal, dreimal im Monat feiern gehe, muss irgendwo anders Geld herkommen.
Ich muss Beats machen, ja.
Nee, dann dachte ich erst, ich muss irgendeine sichere Quelle haben.
Ja, jobben.
Genau, und dann kannst du ja mit 16 nur bei Burger King und McDonald's arbeiten, mehr oder weniger. Und dann wollte ich da hin und habe das zu meiner Mama auch gesagt, dann musst du 50 Euro zahlen beim Gesundheitsamt, damit du diesen Kurs machst, damit du da arbeiten kannst.
Okay.
Und meinte ich halt zu meiner Mama, ich sage, kannst du mir die 50 Euro geben? Ich sage, nee, das zahlst du selber und ab dem Tag, wo du einen Tag da arbeitest, gebe ich dir das zurück. ersten Arbeitstag.
Gute Mama.
Ersten Arbeitstag, wo ich anfangen sollte. Also ich hatte dieses Bewerbungsgespräch und dann ersten Arbeitstag, so eine halbe Stunde davor, war ich so, jetzt da 3 Tage die Woche arbeiten, um dann 400 Euro am Ende des Monats zu haben, das ist es nicht.
Nee?
Ich sag, ich mache lieber jetzt Beats und hoffe darauf, dass ich ein Beat im Monat verkaufe irgendwie.
Das kann man jetzt zweierlei auslegen natürlich. Ja. Ne? Ist das zu fein für einen Broiler? Oder glaubt er an seine
Kunst? Ich hatte wirklich, also bestimmt auch aus einer Faulheit heraus, weil ich keinen Bock hatte zu arbeiten, aber es hat sich wie Zeitverschwendung angefühlt.
Ja.
Weil ich war so, ey, lieber will ich besser werden im Beats machen und da gibt's noch so viel zu entdecken und zu machen und ich hatte so viele Ideen, dass ich gesagt habe, nee, ich kann jetzt nicht da anfangen zu arbeiten. Hat sich einfach wirklich vom Bauch, also mein Bauchgefühl hat sich dagegen geschrieben und gesagt, das ist es nicht.
Ja, aber krass, dass du in der Pubertätsphase schon richtige Bauchgefühle hattest, weil da macht eigentlich jeder nur Scheiße und trifft falsche
Entscheidungen. Ja, aber das, also was das Musikding betrifft, irgendwie schon sehr, sehr früh, Gott sei Dank.
Aber was hat die Mama dazu gesagt, dass du dann nicht da arbeiten warst?
Das war ihr klar. Deswegen
auch gelauert.
Deswegen musste ich das ja auch
bezahlen. Die kennt doch ihren Sohn.
Deswegen musste ich ja diese 50 Euro bezahlen.
Ja. Aber wann ist dann so der Knoten geplatzt?
Geldmäßig, meinst du?
Ja, so, ja, wo du dachtest, okay, das ist es jetzt. Ich sehe mich hier, da kommt was rein, das ist ein großer
Ich habe dann quasi meinen ersten Verlagsdeal mit 17 unterschrieben bei Sony.
Wie läuft sowas?
Das ging auch über Liquid. Also ich war in Berlin zu Besuch bei ihm, wir haben sein Album gemacht und er sagt, ey, guck mal, ich habe hier ein Meeting jetzt gerade gleich bei Sony. Also für sich war das. Und er sagt, ich nehme dich einfach mal mit. Mhm. Und hat er mich mitgenommen und dann waren wir da bei seinem A&R quasi und er hat da so seine Sachen bequatscht und dann nach einer halben Stunde meinte er, ey, übrigens hier, das ist Jumper, der ist 17, der ist Produzent, der produziert mein ganzes Album gerade, hör mal rein. Dann habe ich Beats vorgespielt bei Max Papro.
Neue Sachen oder so
ein Portfolio? Einfach Beats, die ich rumliegen hatte, also noch unveröffentlichte. Und ich habe den Ordner lustigerweise letztens wiedergefunden und fand den so schlecht.
Ja, das muss ja schlecht sein.
Also muss wirklich so schlecht, dass ich mir dachte, boah, habt ihr Glück gehabt. Habt ihr Glück gehabt, dass ich diesen Vorschuss irgendwie gekriegt habe.
Ja.
Und dann habe ich, auf jeden Fall, die haben mir dann einen Vorschuss angeboten, über 10.000 Euro. Mit 18 bin ich nach Berlin gezogen, genau.
Ja. Also du bist in Bremerhaven gewesen, hast mit Liquid, dank Liquid auch diesen Vorschuss rausgehandelt.
Ja, voll.
Dachtest du, okay, jetzt habe ich 10.000,
das ist meine Basis. Nichts dafür genommen oder sonst, also andere hätten ja dann Prozente genommen oder sonst für Vermittlungs. Er wollte nichts dafür. Und genau, dann habe ich quasi, bin ich dann nach Berlin gezogen mit diesem Vorschuss.
Ja.
Und habe davon ein Jahr gelebt.
Boah, das ist aber gut gehaushaltet.
Ja.
Oder hast du währenddessen...
Also ich habe natürlich, da gab es noch Kindergeld und so natürlich irgendwie zu der Zeit, ne? Bisschen von Unterhalt gab es auch ein bisschen so und ich habe dann, nee Quatsch, das erste Jahr, natürlich ein bisschen verdient doch so beatsmäßig halt.
Wie war die erste Wohnung?
WG-Zimmer in Lichtenberg, aber war relativ nice.
Ja?
Ja.
Hast du eine gute WG erwischt?
Ja, voll. Es war auch ein Kumpel von Liquid, den ich auch dann vorher schon kannte und es war super entspannt.
Ja, aber vor allem mit 18 hat man ja eh noch keine Ansprüche. Ne?
Nee, ich hatte auch ein großes Zimmer, also 30 Quadratmeter.
Okay, das ist stark.
Das war schon nice. Und,
von da aus konntest du auch arbeiten? Oder bist du immer im Studio?
Ich hatte zu Hause so kleines Home-Studio mäßig und Liquid hatte ein Studio, was er mir zur Verfügung gestellt hat.
Okay, das heißt, du bist jetzt einfach im Künstlermecker, du bist jetzt da, wo alle sind, wo alles passiert, bist natürlich excited as fuck, bist motiviert und wie geht's dann weiter?
Dann, wie gesagt, ein Jahr erstmal nur Musik gemacht, Beats gemacht, jeden Tag im Studio gewesen, wie ein Penner gelebt. Wirklich
jeden Tag?
Jeden Tag.
Weil Leute sagen ja so, ja, habe ich jeden Tag das und das,
aber nee, jeden Tag.
Ja.
Wirklich jeden Tag.
Ja.
Also am Anfang halt viel mit Liquid gearbeitet, dann irgendwann hat er quasi selber gemerkt, dass ich viel mehr Energie habe und noch mehr mache. Er hat mir irgendwann seinen Studioschlüssel gegeben, meinte, weißt du was, hier, nimm. Und da dann super viel gearbeitet und habe dann nach einem Jahr eine Ausbildung noch angefangen.
Als?
Kaufmann für audiovisuelle Medien.
Okay.
So, das war so ein bisschen für meine Eltern,
ja,
weil die gesagt haben, okay, du hast jetzt hier einmal Geld bekommen, aber ist ja nichts Sicheres, wo sie auch vollkommen recht haben.
Ja.
Und habe aber dann gedacht, okay, ich kann jetzt entweder irgendeine Ausbildung oder so ein Studium machen, was mit Musik zu tun hat, was ich aber gar nicht will.
Was dir auch was bringt.
Weil ich hatte damals schon so ein bisschen Angst, aber auch, also wenn ich jetzt was Musikalisches lerne zum Beispiel, dass ich dann übersättigt bin an Musik.
Okay, verstehe.
Da hatte ich so ein bisschen Schiss vor, weil das hat mir damals, Bizarre habe ich damals getroffen mit 18 und der hat mir mal erzählt, er sagt, pass mal auf, wenn du das irgendwann nur noch machst, er sagt, dann hast du das gefressen, frisst du das irgendwann so. Und deswegen dachte ich mir, ah, okay, krass, dann sollte ich vielleicht keine Ausbildung oder Studio machen, die wirklich voll mit Musik zu tun hat. Dann dachte ich mir, wäre es vielleicht eher schlau, irgendwas mit der Business-Seite zu machen. Und das war halt so eine klassisch kaufmännische Ausbildung auch.
Hast du durchgezogen?
Ja.
Okay.
Und das hat mir viel geholfen, dann, wenn es nachher geht um Steuern zahlen und Firma gründen und dies und das. Und warte natürlich trotzdem noch so ein, also ging viel um Medien, sprich Bildrechte, Tonrechte, Urheberrechte.
Das ist ein super Bezug.
Genau.
Das ist das Beste, was du hättest.
Und das war perfekt. Ich habe da kein Geld verdient, weil es war so ein bisschen so Selbstzahlausbildung, also so eine private Ausbildung, die war jetzt nicht super teuer, aber du hast halt nichts verdient dann im Betrieb. Genau, und von da ging es eigentlich schon direkt weiter zum nächsten Step, denn ich sollte die Ausbildung machen bei Buddel, bei dem Musikverlag. Das ging dann aber nicht. Nach 2 Wochen Vorpraktikum haben wir gesagt, ey, also den praktischen Teil, nach 2 Wochen Vorpraktikum haben die gesagt, du bist bei Sony im Verlag.
Ja.
Geht nicht.
Okay.
Obwohl die das vorher wussten, aber die haben sich das dann in diesen 2 Wochen Vorpraktikum nochmal anders überlegt, weil die sagen, ey, auch mit NDA und so ist uns das zu unsicher. Nachher, du bist mit denen da befreundet, nachher sagst du, wen wir hier sein wollen. Und so ist halt direkte Konkurrenz.
Ah, okay. Okay.
Das ist also Verlagskonkurrenz.
Gibt's denn Buddel noch?
Ja. Okay. Das ist, glaube ich, immer noch größter Independent-Verlag in Deutschland.
Gibt's noch nie
Europa sogar vielleicht.
Okay.
Ja. Machen jetzt nicht so viel Deutschrap. Eher Pop-Sachen, glaube ich, hauptsächlich. Auf jeden Fall ging das dann nicht. Und dann habe ich da zu der Zeit schon mit Takt angefangen zu arbeiten. Weil ich viel Trap-Beats gemacht habe und Liquid Trap gehasst hat.
Ja.
Und er sagt so, guck mal, wenn du schon Trap machst, dann mach das mit irgendeinem Berliner. Hier ist hier diesen Takt 32 finde ich ganz cool.
Ja.
Er sagt, dann arbeite doch mit dem. Also dann lebt da dein Trap-Leben aus.
Ach, waren die dann noch gar nicht so eng zu dem Zeitpunkt?
Nee, die haben sich dann darüber kennengelernt.
Ach so.
Also Liquid und Takt kannten sich gar nicht. Also ich glaube, die kannten sich mal so vom Hallo sagen oder vom Dings.
Aber die waren nicht befreundet. Haben die auch koexistiert ein bisschen.
Genau, die haben koexistiert so, aber die kannten sich jetzt nicht so richtig. Und ich habe dann Takt angeschrieben, über Twitter, glaube ich.
Ja.
Und dann haben wir zum Studio getroffen. Und das war dann so quasi der nächste Step. Darüber habe ich Takts Manager Richard kennengelernt. Und der hat mir einen Ausbildungsplatz in seiner Werbeagentur besorgt.
Ja.
Und da habe ich dann meine Ausbildung gemacht, wo wir dann aber nach 3 Monaten im kleinen Kämmerchen, wir hatten da so wirklich so ein kleines 12 Quadratmeter, 10 Quadratmeter Kämmerchen, was so ein Lagerraum war, da haben wir so ein kleines Studio reingebaut.
Ja.
Das ist immer, wenn wir nichts zu tun hatten, haben wir dann am Takt und ich da gearbeitet.
Und ist das, welches Jahr ist das? 2017, 16?
Oh, jetzt fragst du mich, was war ich dann schon, da war ich dann so 20.
Hast
ich,
du Sirenen 20. an von Takt gemacht?
Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht.
Das weißt du nicht. Also, du hast so viel gemacht, du weißt nicht.
Ich habe so, also ich habe sein erstes Album Gang komplett produziert.
Ja.
Dann eine EP noch und ich glaube noch ein zweites Album komplett. Also ich habe die ganzen ersten Sachen von ihm full mitproduziert.
Ja, ich meine, 2017 habe ich nämlich einen Track gehört, da hat das auch so ein bisschen französisch angehaucht und ich bin aber auch zu sehr leier, um zu sagen, ob das Trap ist oder nicht. Das auch nur
Sirenen an kann schon sein. Also ich, da klingelt was, aber.
Aber dann bist du mit Takt. Das aber dann ist ja noch nicht der Takt von heute. Das ist noch, auch noch nicht der Savage Backup Takt, ne? Das heißt, du hast ja nur mit Leuten quasi, die up and coming sind oder die noch nicht.
Genau, ja.
Dieses komplett Profil hatten.
Genau. Ich habe dann halt damals, dann kamen noch diese Farid Bang Placements und so und das ging aber alles über Internet. Also da habe ich einfach E-Mail-Adressen gehabt und habe da Beats hingeschickt und dann haben die irgendwann gesagt, ey, hast du einen Song auf dem Album.
Und okay, und wann ist jetzt der finanzielle Knoten geplatzt?
Also ich konnte.
Wann so, hat's geknallt?
Kurz nach der Ausbildung. Ich habe dann geknallt.
Wann hat's geknallt?
So richtig geknallt hat so vor 3, 4 Jahren.
Leute, die es hören, die sehen ja die Rolex zum Beispiel nicht. Wann hat's geknallt? Wann ist aus dem Lennart der Santorini-Jumper geworden?
Santorini-Jumper ist gut, den merke ich mir.
Kannst du haben.
Boah. Es hat immer mal wieder so ein bisschen geknallt. Und dann hat's auch mal wieder, ging es mal wieder eine Zeit lang nicht so gut. Ja. Also ich habe dann diese Ausbildung gemacht und habe da EDM angefangen zu produzieren.
EDM?
Ja.
Was ist das?
Electronic Dance Music.
Okay.
So, also einfach englische Dance-Mucke habe ich dann gemacht, weil ich sage so.
Ist die leicht produziert?
Scheiß Deutschrap, ich habe die Schnauze voll.
Okay, krass.
Das war aber so genau ein Jahr, kurz bevor Deutschrap so diesen riesen Hype hatte.
Ja.
Und dann habe ich mich natürlich komplett selber gefickt auch erstmal. Ja. Also ich habe natürlich so Takt und Liquid und so habe ich alle produziert und hier und da mal so ein bisschen Deutschrap, aber ich war dann so, ich werde jetzt DJ.
Ja.
Ich werde DJ, ich spiele jetzt auf Festivals, ich mache jetzt Dance Music und dann haben wir auch einen Song rausgebracht. Das war 2015.
Mhm.
Da sind wir, genau 2015. Ich habe diese Werbeagentur, also diese Ausbildung gemacht und habe parallel mit Richard dann ein Label gegründet, wo wir einen Song rausgebracht haben. Und der hat dann auch irgendwie so 6-7 Millionen Streams gemacht. Ohne Label.
Okay.
Und dann hatten wir da auf einmal so 30 Düsen liegen.
Stark.
Das war natürlich ganz geil.
Ja.
Das war dann quasi
unsere
Grundvoraussetzung für unsere Firma. Da haben wir damit eine Firma gegründet quasi, richtig, haben da so ein Label gemacht. Dann habe ich auch so eine Produzenten-EP gebracht.
Sagt dann Sony nicht, nee, keine eigene Firma gründen.
Na, wir waren bei Spin-Up, wir haben bei Spin-Up released einfach. Achso, Sony ist ja was anderes, der Verlag.
Okay.
Verlag und Label ist komplett unterschiedlich. Also Verlag ist für dich zuständig als Komponist und Songwriter.
Ja.
Und Label ist für dich zuständig als Künstler. Also es wird unterschieden zwischen Urheberrecht und Masterrecht quasi.
Okay, also wenn, also mit dem...
Das Masterrecht ist das Recht an der Aufnahme, ja, und das Urheberrecht ist das Recht an der Komposition und dem Text.
Okay, Master sind ja die keiner bekommt, aber alle haben wollen, weil das,
richtig, weil da ist, weil die da Kohle, mehr, ne? Kohle. Genau, wenn du so zum Beispiel 1 Million Streams bei Spotify, sind auf der GEMA-Seite circa 800 bis 1000 Euro, wenn es hochkommt, und auf der Master-Seite 3500
circa. Ah, okay, verstehe. Das heißt, ist natürlich Bombe, wenn du jetzt mit deinem EDM,
ja,
EDM-Ding, hast du erstmal ein Ding gelandet, das kam gut an, hat ein paar Millionen Streams.
Genau.
Und dann denkst du dir so, okay, mach ich weiter.
Genau, dann kam so, ein paar Sachen sind so passiert, zum Beispiel, da habe ich, kennst du das Holy Festival?
Ja, mit den Farben.
Genau, und da hat eine Freundin...
ganz kurz, ich muss kurz sagen, hier sitzen zwei junge Mädels im Hintergrund, die mich die ganze Zeit auslachen, dass ich EDM und hier mit den Farben. Ja, ich bin ein bisschen älter als ihr, deswegen lasst mich
bitte. Nee, ist auch fair enough. Auf jeden Fall, ich kannte das nämlich davor auch nicht. Und da eine Freundin von mir hat da gearbeitet und hat gesagt, ey, wir machen da riesen ProSieben-Werbekampagne, wir brauchen einen Song dafür. Ja, okay, geil. Und das war ja genau die Mucke quasi. Ja. Und dann habe ich da einen Song für gemacht und dann haben die das auch genommen. Und dann kam da auch so ein bisschen Kohle rein und dann meinten die so, ey, legst du eigentlich auch auf? Und ich, klar, lege ich auf.
Das ist jahrelang. Ich
bin DJ.
Natürlich.
Das
ist
noch nicht ein Lifestyle von mir. Noch nie aufgelegt und habe mir dann im Urlaub Auflegen beigebracht innerhalb von 2 Wochen.
Ja.
Und ja, es war natürlich nicht geil, aber es hat gereicht.
Aber wo warst du auf dem Holy Festival auflegen?
Ich habe dann Holy Festival 2 Jahre hintereinander gespielt, so, ja.
Krass. Weil ich finde, Elektro-DJs sind eine der größten Fakes, die es überhaupt gibt.
In dem Bereich ja, im Techno-Bereich zum Beispiel überhaupt nicht.
Nee, da müssen die was können.
Ja, und auch zum Beispiel, wenn du zum Beispiel so Skrillex anguckst, ja, und der ist ja eigentlich auch, sag ich mal, eher in diesem kommerzielleren... Aber
den kennt er selbst nicht, der ist ja überkrank.
Genau, der ist schon
absolut geisteskranker DJ. Aber der ist auch ein krasser DJ.
Ja, voll, der ist ein richtig, also der ist ein geisteskranker Produzent und ein richtig kranker DJ auch.
Okay, aber muss der nicht, ich bin ja, wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung, aber muss der nicht einfach nur diesen Song machen und sich dann da hinstellen, auf Play drücken, ein bisschen so tun, hoch und runter, oder machen die Live-Actions mit MPC und...
Guck mal, das ist so, also kannst du machen, aber der hat ja wahrscheinlich auch einen eigenen Anspruch an seine Kunst.
Ja, so, haben aber nicht so viele.
Genau, natürlich nicht. Funktioniert ja auch ohne. Ich meine, David Guetta sitzt da und...
Das meine ich ja, das meine ich, genau.
Aber dann hast du zum Beispiel so einen Fred Again, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist zum Beispiel so der gehypteste Produzent und DJ, sag ich mal, in diesem elektronischen Bereich gerade, und der ist halt auch gar nicht so kommerziell, also die Leute sehen ihn nicht so als kommerziell an, sondern schon als sehr cool, aber trotzdem ist er kommerziell sehr erfolgreich.
Ja, Fred Again,
ja.
Okay, und der spielt krasse Live-Sets auch.
Der spielt krasse Live-Sets, also der spielt auch richtig live dann Klavier und keine Ahnung.
Ist der Ibiza und diese ganzen Festivals, der ist der am Start?
Ich weiß, ja, ich glaube schon, dass er auf Ibiza und so auch auflegt, ja.
Okay, da hast du das Holy Festival gemacht, das ist ja nicht so...
Das war auf jeden Fall nicht cool.
Ja, aber das ist ja nicht so, okay, dafür kriege ich jetzt hier Geld. Obwohl ich gar kein Profi bin.
Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe ja aufgelegt auch. Ja, das war natürlich, ich war jetzt auch nicht viel Geld, ne? Ich habe so 250 Euro oder so bekommen pro Ding.
Ja, aber du hast den offiziellen Holy Festival
Song. Genau, da kam dann so ein bisschen was rum und das war einfach cool. Es hat Spaß gemacht. Und dann, das habe ich gemacht, quasi parallel. Dann habe ich irgendwann angefangen, wieder so ein bisschen Deutschrap zu produzieren, weil ich war so, okay, ich
verpasse. Was hast du raus aus der Nummer?
Ja, das ist nicht komplett raus. Wie gesagt, ich habe so Takt produziert und verschiedene Leute, aber ich sag mal so zwischen 2015 und 2018 habe ich jetzt nicht so super viel gemacht.
Dein Herz war nicht mehr da.
Ich habe dann so Radionummern gemacht. Ich hatte zum Beispiel mit Alle Farben habe ich so eine Nummer gemacht, damit
geschrieben. Ist das eine Band oder ein Titel?
Das ist ein DJ und der war zum Beispiel im Radio 4 Wochen auf Platz 1.
Okay.
Und das, würde ich sagen, ist so ein finanzieller Knoten geplatzt, weil damit hatte ich meinen zweiten Verlagsvorschuss recouped.
Ja.
Ja. Und ich würde sagen, da ist so der finanzielle Knoten geplatzt, weil dann hatte ich eine sehr gute Voraussetzung, um einen neuen Vertrag zu verhandeln.
Ich bin in dieser Szene, ich weiß noch, so vor ein paar Jahren, oder was, bestimmt schon 10 Jahre, 11 Jahre her, Kleiderkarussell, gibst du was?
Klangkarussell.
Ja, Entschuldigung. Aber das war das erste Mal, dass ich so eine Compilation gehört habe, wo ich mir dachte, okay, das fühle ich des Todes, Alter. Ja. Wie geil ist das denn bitte?
Ja, voll. Ich habe zum Beispiel früher Elektro gehasst. Ja. Ich war so richtig so Hip-Hop und alles anderes, Müll.
Aber es muss auch, hast du dann melodisch gemacht oder hast du wirklich nur so auf die Fresse gemacht?
Weil wenn's die elektronischen Sachen, das war schon sehr Pop-Elektro. Schon,
ja.
Schon viel mit Gesang und so, jetzt gar nicht so Techno-Sachen, sondern eher so Future-Bass-Sachen und keine Ahnung.
Schon wieder raus. Aber als du dann, wieder so zurückgekommen bist zu Deutschrap, haben die dann so gesagt, ja, hast hier schön 2 Jahre erstmal Rücken gekehrt, Holy Festival gemacht und jetzt willst du hier wieder.
Nee, es war tatsächlich geil. Also ich habe jetzt nicht nur Elektro gemacht, sondern generell viel Pop einfach, weil ich keinen Bock auf Deutschrap hatte, weil für mich war es immer, die gleichen, also vom musikalischen Stab immer die gleichen Akkorde, immer die gleichen Straßen-Rap-Beats, immer diese Bushido-Nia-Rapper-Snare und ich war so richtig angekotzt davon und habe so ein paar Sachen dann wieder gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, das war auch so die Zeit, wo dann, also ich nenne es mal das Spotify-Zeitalter, den Anfang davon, als die Rapper dann auch
kurze poppiger Songs, geworden Millionen, sind.
Und dann habe ich aber gemerkt, ah, okay, krass, voll viele Rap-Produzenten probieren gerade Pop zu machen, die haben aber absolut keine Ahnung von Arrangements.
Und du hast ja schon gemacht.
Und ich komme von da quasi und habe aber diesen Hip-Hop-Background. Und ich glaube, das war dann so der Grund auch, warum ich super gut mit den Leuten arbeiten konnte.
Ja.
Weil die wollten alle poppigere Sachen machen und auch viele Sängerinnen gab es dann ja auch mittlerweile. Und der Background, glaube ich, hat mir dann so den Arsch gerettet auch.
Ja, okay, krass.
Weil ich kannte dann Arrangements und was ist eine Pre-Hook und keine Ahnung, weiß der Geier. Und dann habe ich Cherry Lady gemacht mit Kapi.
Da bist du für verantwortlich. Du Hund! Das haben wir dir zu verdanken. Boah, ist das scheiße, ey. Boah, ist das schlecht.
Yes.
Boah, was ein Haufen Kacke, Alter. Das hast du gemacht.
Ja.
Hast du nicht.
Und jetzt kommt es wird noch schlimmer, es war meine Idee.
Boah, das ist charakterlich so fragwürdig, Alter. Du, Penner, hast dir gedacht, lass mal einen Dieter Bohlen. Lass mal einen
Modern Talking. Ich war mit Kapi im Studio. Und er hatte doch diesen Beef mit Dieter am Laufen.
Ja.
So, und dann meinte Kapi so, da haben die sich gerade vertragen und meinte Kapi so, Dieter meinte zu mir, ich soll irgendwas von ihm samplen. Und ich war so, naja, okay. Sag, wenn irgendjemand so diese Narrenfreiheit das zu machen und davon zu kommen, zu dem Zeitpunkt, dann war das Kapi.
Ja.
Weil er natürlich auch lustig drauf war und so, weißt du, er konnte alles verkaufen. Das ist natürlich nicht mein bester Song, den ich produziert habe.
Du hast während der vorm Mikrofon stand und sagt, Cherry, Cherry Lady, bist du sehr, müssen wir noch ein bisschen, du bist was Besonderes.
Ja, genau so. Wir haben den Song auch original in 30 Minuten gemacht.
Ja, und der ist so krank erfolgreich gewesen.
Wir haben den an einem Dienstag gemacht und der ist am Freitag rausgekommen. Und der ist eine Woche später war das meine erste Nummer 1.
Normalerweise sagt man ja Glückwunsch zu Nummer 1, aber auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, Alter. Wie war das? Ich meine, ihr wusstet ja beide, was ihr da macht.
Ja.
Kapi ist ein unfassbarer Rapper, du bist ein kranker Produzent. Ihr habt kurz allen Anspruch fallen lassen und den Money Grab gemacht.
Wir fanden es einfach witzig.
Also wir haben vorher, damit kommst du nicht durch.
Wir haben vorher
ihr habt vielleicht gelacht im Studio, aber nicht.
Ja, du, was soll ich sagen?
Krank, Alter, okay. Gab's denn da so Sellout-Rufe von irgendjemanden? Weil Hip-Hop ist ja so ein Möchtegern-Realkeeper manchmal auch.
Also ich zu mir jetzt keiner gesagt, haben bestimmt viele gedacht, aber.
Okay, aber das ist ja scheißegal.
Ja.
Weil du bist ja jetzt wieder voll drin.
Mir ist auch scheißegal, ob irgendwas Sellout sagt. Also ist mir wirklich
Bist du frei von äußerer Kritik?
Nee.
Machst du dich frei davon?
Nee, ich versuche es natürlich so gut es geht, aber ich mache schon einfach in erster Linie das, worauf ich Bock habe.
Mhm.
Und wenn ich jetzt sage, ich will jetzt Schlager machen, dann mache ich jetzt Schlager, weißt du?
Ja. Und bist du denn, war das schon immer so? Also ich meine, das ist ja, da muss ja mal irgendwas kommen, wo du dir denkst so, boah, die Meinung von dem ist mir schon wichtig.
Ja, es ist natürlich so bei, wenn dann andere Rapper dann sagen, ja, mit dem arbeite ich nicht, weil der hat das und das gemacht.
Mhm.
So, das ist natürlich auch schon ein, zwei Mal vorgekommen, aber was soll ich machen, so, weißt du, was ich meine? So, ich bin auch am Ende des Tages, ist man ja auch oft dann, also gerade jetzt mittlerweile nicht mehr so doll, aber gerade am Anfang bist du auch oft darauf angewiesen, einfach Kohle zu machen.
Ja, safe.
So, und dann produziere ich lieber 8 Cherry Ladies, als auch nur 2 Tage irgendwo bei Lidl an der Kasse zu sitzen.
Ja, verstehe. Ich habe auch schon so ein paar Sachen gemacht, die sind natürlich, also, oder
man. Du musst doch diese Drecksjobs machen. Du machst doch lieber einen Drecksjob in deiner Berufung, in dem, was dich erfüllt. Das erfüllt sich doch mehr, als irgendwas ganz anderes zu machen.
Zu 100%.
Ja. Und dann mache ich lieber, produziere ich lieber Songs, die ich vielleicht nicht selber nicht so zu 100% fühle oder wo ich dann nicht mehr so zu 100% dahinter stehe, als irgendwas anderes machen zu müssen.
Ja.
Und mir von irgendeinem Chef sagen lassen zu müssen, ey, bist zu spät.
Das ist so krank, dass du einfach Cherry Lady. Das ist wirklich krass. Aber das war ja wirklich, das war ja die Phase, wo der wirklich, da konnte der ja alles machen.
Ja, ja, voll.
Und alles war immer eins und immer Millionen ja. Streams. Aber hast du mit Kapi, ich kenne ihn ja auch noch von Rapper Mittwoch,
mhm.
den letztens auch wieder so vor 2 Monaten auf der Straße getroffen. Der ist auch, boah, Alter, der hat, also das ist auch, wenn du so jung bist und so erfolgreich, das ist halt ja. einfach ungesund, was willst du machen. Aber hast du mit dem mehrere Sachen gemacht?
Wir haben da ein paar Sachen gemacht, ja, das war dann so diese Zeit, wo ich viel mit Samra und Kapi gemacht habe.
Mhm.
Und da gab es ein paar Songs noch.
Ja. Musstest du mit denen auch feiern gehen oder konntest du dich davon irgendwie abkapseln?
Na, ist aber so, es war im Studio, war auf jeden Fall Party. aber ich hab da meinen Job gemacht.
Aber kannst du angetrunken arbeiten auch?
Ich kann, ja.
Ja?
Ja, voll.
Okay, das
aber ich mache es sehr, sehr selten nur noch.
Ja?
Also ich mache das meistens eher dann, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Künstler mal eine Woche irgendwo weg bin oder auch so und dann sagen wir, okay, wir machen jetzt hier mal ein Album, aber jetzt einfach so bei einer Session oder so, so random
los trinken.
Nee, aber wenn ich jetzt weiß, okay, wir arbeiten jetzt eine Woche lang
ja.
an was und dann trinkt man abends mal was, so dann schon.
Also muss schon passen.
Aber es ist schon, also ich trinke auch viel weniger als früher zum Beispiel generell.
Ja, aber stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Mittlerweile gibt es ja einfach diese, nicht Writing Camps, aber du fliegst halt mit Künstlern, also man mietet sich so ein schönes Airbnb, keine Ahnung, in so einer krassen Gegend
ja.
und ist einfach so ein, ist bei Shirin David, also jeder macht das ja, aber ja. ein paar posten das natürlich groß. Das ist ja auch, das muss doch einfach ein Traum sein.
Oder? Ja, das ist das Geilste.
Das ist absurd.
Das ist wirklich geil. Und dann ist auch, da brauchst du auch kein dickes Studio lernen oder so, dann geht's wirklich eher um den Vibe.
Ja.
Dass man da halt geile Skizzen macht oder so und dann im Optimalfall nimmt man das nochmal neu auf, wenn man im richtigen Studio ist, aber die Erfahrung sagt meistens eher nicht.
Aber da man ja als fast 30-jähriger Mensch weiß, nicht alles, was man plant, ist dann auch im Endeffekt gut, gab's auch schon mal so einen Trip, wo man einfach so nach 1-2 Tagen gemerkt hat, fuck, Alter, okay, das wird schwierig hier.
So einen längeren Trip? Nee, eigentlich nicht.
Oder wirklich, wo man sich denkt, okay.
Aber ich fliege auch nur weg mit Leuten, die ich wirklich kenne.
Okay.
Und mit denen ich auch befreundet bin, würde ich sagen.
Ja.
Also ich mache jetzt keine Writing-Camps mit Leuten, die ich überhaupt nicht kenne oder ja. also nicht mehr. Gab es bestimmt schon mal 1-2 oder manchmal sind es auch so internationale Camps dann, wo du dann, kann man sagen, zum Beispiel Universal sagt, die machen Camp in Finnland.
Ja,
und dann,
das ist doch geil, oder nicht?
Ja, ist cool. Das ist geil. Aber da hast du natürlich auch Leute da, mit denen du nicht vibest, aber dann bist du auch mit denen nur einen Tag dann zum Beispiel. Und
ja.
das rotiert dann da die ganze Zeit.
Also du bist jetzt, was würdest du sagen, seit wann du in diesem Spiral drin bist, wo eigentlich alles läuft, wo der Name ist da, das Grundeinkommen ist super, man kann sich was leisten, man kann sogar Angebote ablehnen. Das ist ja auch was erst voll spät kommt, dass man sagen kann,
ja,
das muss ich nicht machen.
Ja, das ist das Geilste eigentlich. Das ist die größte Errungenschaft
ja.
mittlerweile. Voll. Ich würde sagen, also während Corona.
Hm?
Ja. Während Corona, also ich war nämlich, als es losging, da war es März, April so, ne?
März 2020, ne?
Irgendwie so, ja.
ja
und März. Da war ich gerade in Amerika 2 Monate, weil ich gesagt habe, ich wollte da mal so ein paar Sachen probieren und musste dann quasi früher zurückkommen. Und dann war ich auch bin ich erstmal angekommen und war so, okay, scheiße. Meine Wohnung war noch untervermietet.
Mhm.
Das heißt, war ich erstmal so wieder bei meinen Eltern.
Ja.
Und dann war natürlich auch erstmal, okay, finden Sessions statt. So, dann war ich auch erstmal gefickt.
Ja, ja.
Und dann hat sich aber relativ schnell rauskristallisiert, die Leute haben keine Festivals, das heißt, die sind im Studio.
Ja.
Und dann war Non-Stop-Session. Dann habe ich wirklich nur, weil ich 7 Tage die Woche so 2-3 Sessions am Tag gemacht und habe halt richtig Gas gegeben, so während okay. Corona mehr oder weniger.
Aber dann auch in der Zeit released oder einfach nur erstmal vorproduziert?
Nee, da haben auch viele dann released natürlich.
Mhm.
Schon, also angefangen zu releasen. So.
Okay, also das war dann die Phase, wo es...
Genau, und dann war es natürlich, so läppern sich natürlich so ein paar Sachen, weißt du, dann GEMA steigert sich natürlich auch immer von Jahr zu Jahr, desto mehr Werke du da drin hast, desto mehr Geld wird es natürlich
ja.
auch. Und da sind dann so ein paar Sachen zusammengekommen. Also ich würde sagen, so seitdem, so 21 oder so, seitdem, ja, 21 geht's mir sehr gut.
Okay, und wann hast du dir den Klunker geholt?
weiß ich gar nicht, aber... Dazu habe ich eine Story,
ja,
weil
ich habe auch Fragen dazu, aber erzähl du erstmal die Story.
Nee, ich habe tatsächlich, als ich das erste Mal so 10.000 Euro auf der Seite hatte, war auch so, okay, ich kaufe mir jetzt eine Uhr, weil
ja.
dann sagt man sich natürlich auch, ja, ist ja auch eine Wertanlage und so.
Natürlich, klar.
und ich habe aber das Geld genommen, weil ich mir dachte, ich will auch wirklich kein Bastard sein einfach
ja.
und habe meiner alten Schule ein Studio gespendet. und habe da quasi den Equipment. Es war genau dieses Ding so, ich kaufe mir jetzt eine Rolex und war dann so, hatte dann so einen realisierenden Moment, wo ich dachte, nee.
Krass.
Nee, erstmal will ich
irgendwas. Bist du ein guter Mensch, oder was?
Erstmal ab und zu.
Ja.
Erstmal will ich irgendwas Vernünftiges machen, habe ich mir wirklich gesagt so. Weil ich dachte, ey, für mich wäre Schule damals geiler gewesen, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, so da in den Pausen oder wenn mal irgendwie Stundenausfall ist oder keine, oder generell so der Musikunterricht da ein bisschen mehr gefördert wird. Und habe dann quasi da Kontakt mit denen aufgenommen. Lustigerweise ist der Musiklehrer, der damals zu mir gesagt hat, mit GEMA kann man nichts verdienen. Ist der
Jumperflügel.
Ist der Direktor geworden von der Schule.
Ja.
Und hat sowieso Musik voll im Fokus gehabt. Und Bremerhaven ist ja jetzt auch sozial eher schwächer, sag ich mal. Das heißt, sie kriegen da jetzt nicht so viel Geld von der Stadt. Mhm. Für solche Sachen. Und dann habe ich mich mit denen gequatscht, ob das überhaupt Sinn macht erstmal, weil jetzt blind spinnen macht natürlich auch keinen Sinn. Und die meinten so, ey, super geil. Und dann habe ich da quasi das Equipment hingespendet, damit ich kein absoluter Bastard bin.
Das ist wirklich stark. Da kann man sich aber. Da fällt mir sofort diese Kollege einleihen. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Da sagt er doch auch in irgendeinem, ich glaube Legacy oder wie der Song heißt, wo der sagt, ja, ihr seht, wie ich, also ich hab's nicht mehr, aber der sagt, für jeden Sportwagen, den ich mir hole, geht dieselbe Summe an Kinder in Afrika. Ja, so, okay. So, den Move hast du einfach damals schon gemacht. Steht da aber irgendwo auch so. Ist das so der Jumper Room oder ist?
Nee, das haben wir nicht gemacht.
Ich bin ja so ein Halbbastard. Ich würde was Gutes tun, aber dann muss auch jeder mitbekommen.
Also es gab dann so Zeitungsartikel und so weiter darüber. Von der Stadt halt. Aber ich habe jetzt kein Logo da reingemacht oder so. Das war auch so, die hatten da noch keinen festen Raum, weil das war mitten in der Corona-Zeit. Der Studioraum konnte nicht richtig belüftet werden. Das heißt, die mussten das im Klassenraum erstmal machen. Und
ja.
Das war alles ein riesiger Film.
Aber findest du die Uhr, also findest du denn Rolex schön? Weil ich denke mir so, das ist so ein, also es gibt super viele Sachen, und ich rede das natürlich als jemand, der jetzt nicht das Geld hat, sich die Sachen zu holen, aber ich denke mal, aber ich sehe diese Balenciaga-Schuhe und ich für mich weiß, okay, die sind nicht schön.
Jetzt aber Balenciaga-Schuhe, Rolex
und. Warte, lass mich doch den Bogen spannen. Ich sehe Artikel wie Balenciaga, diese Socken mit Sohlen, dann sehe ich diese riesen Oversize-Dinger, wo auch was draufsteht. Dann sehe ich diese Audemars Piguet-Uhren. Mhm. Ich weiß, Rolex hat ein sehr, sehr cleanes Image und das ist so ein. Aber findest du das eine richtig schöne Uhr auch?
Ich finde schon eine schöne Uhr, ja, auf jeden Fall.
Also warst du vorher auch immer auf Silberuhren?
Ich war vorher gar kein Uhrenfan. Also ich war Casio hatte ich früher, das war so eine blaue. Und dann war ich aber gar nicht mehr im Uhrengame drin, ehrlich gesagt. Und habe aber eher so gesagt, wenn ich mir eine Uhr hole, dann was Vernünftiges, ja.
Okay.
Das war, und dazu kommt noch, dass ich auch das Glück hatte, die für den Listenpreis zu bekommen. Das heißt, es ist tatsächlich eine Wertanlage,
dann? Ja. Okay, aber wen fragt man dann? Bekannte Rapper, Freunde, die schon.
Ich habe lange rumgefragt, ich habe auch ein Jahr danach gefragt, bis irgendwann ein Kumpel, weil die geiern ja auch alle mit den Kontakten.
Ja.
Bis ein sehr guter Freund von mir, Remo heißt er,
ja.
Bis der dann gesagt hat, komm. Du hast mir auch ein paar Gefallen getan, komm, ich connecte dich immer. Und dann habe ich die Uhr von 2 Monaten bekommen oder so.
Ja.
Und normalerweise. Und
das ist natürlich auch schön, da bekommst du dieses Jahre, Case und sowas alles, ne? Hast du das noch irgendwo stehen?
Steht zu Hause rum, ja.
Ja. Ist das dann so, wenn man so eine Uhr hat, packt man die dann da rein und nimmt die dann da wieder raus zum Anziehen?
Ich trage die ganze Zeit.
Ja?
Ja. Also ich packe die auch nicht in den Case oder so.
Also bist du auch jemand, hast du die schon mal irgendwo hingeworfen auch?
Hingeworfen?
Ja. So Uhr ausziehen, mal so aufs Bett oder auf die Couch?
Ja.
Okay.
Ja, schon.
Okay. Nee, es gibt ja Leute, die machen das nicht.
Nee, auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Das macht dich schon wieder sympathisch auch.
Nee, ich gehe auch damit schwimmen und alles. Also kannst du auch. Das ist
ja, ich weiß nicht. Ich kenne mich, wie gesagt, offensichtlich damit nicht aus. Ich sitze hier mit einer 160, 180 Lacoste-Uhr. Aber ich denke mir
halt. Aber so, ich würde es auch immer nur machen, wenn es wirklich eine Wertanlage ist.
Ja.
So, also jetzt nur für den Flex eine Uhr zu kaufen, die ich danach für weniger verkaufe.
Ja, aber auf die Couch schmeißen und damit schwimmen ist ja schon wertmindernd auch.
Ja, aber ich würde trotzdem den Preis, den ich bezahlt habe, würde ich auf jeden Fall wieder
bekommen. Du hast Listenpreis geschossen, stimmt natürlich.
Ja. Aber die werde ich glaube, die erste werde ich wahrscheinlich sowieso nie verkaufen. Also die würde ich, wenn, dann eher vererben.
Bist du auch so ein
Es sei denn, man weiß ja nie, wenn ich irgendwann mal ganz pleite bin, wieder dann ja, aber.
Ja, aber kreative, ich weiß nicht, Alter, wenn man so, so ein kreativer Vulkan ist, um es mal schlecht zu formulieren, dann, also dir gehen ja nicht die Ideen aus, oder?
Nee, aber die KI kommt.
Kann die reinficken?
Die kann reinficken, ja. Also ich glaube, dass ich einer der Letzten bin, der dann gefickt ist. Aber ich glaube, das sind einige Produzenten werden da richtig gefickt werden.
Aber zum Beispiel, weil wir vorhin das Thema Handschrift hatten. Für mich, also wenn ich an einen krassen Produzenten denke, mit Handschrift, und wo ich mir denke, egal was der produziert oder die Kombination aus Produzent und Rapper, dann fällt mir halt direkt Benny Blanco ein. Ne?
Ja, krank.
Und das ist für mich Für mich ist nicht nachvollziehbar, wie man sowas machen kann,
ja,
und warum das keiner auf diesem Fick-Level hinkriegt. Das könnte KI auch duplizieren, oder was?
Nee, ich glaube, das, also, wobei doch, natürlich, also in einem Jahr oder so würde ich sagen, dann gibst du der KI 20 Benny Blanco Beats und sagst, hier, mach mal sowas.
Ja.
Aber es ist natürlich dann nicht exakt das Gleiche. Also deswegen, ich denke eher, die Leute, die das treffen wird, sind die Leute, die zum Beispiel viel Werbemusik machen. Also ja, das, wo die Musik nicht im Vordergrund steht. Genau. Radiomusik in Deutschland, auch ganz großes Thema,
ja,
weil das ist, Radio in Deutschland funktioniert ja so, die werden ja, also die Werbequote wird dadurch errechnet, wie viele Leute wegschalten.
Mhm.
Desto weniger Leute wegschalten, desto mehr können die Radiosender an Geld verlangen für die Werbung.
Okay.
Was bedeutet das aber? Deswegen läuft auch kein Deutschrap im Radio. Die spielen nichts, was stört.
Okay.
Deswegen läuft Alle Farben, Robin Schulz, alles, was so easy to listen ist, ja. Four to the Floor, Gitarrenloop, ein paar englische Lyrics. Deswegen sind auch die Top 100 Radiocharts sind zu 90% Englisch.
Ja.
Weil deutsche Lyrics eher stören würden.
Aber bist du mit dem Kometa trotzdem drin gelandet? Ja, ne?
Ja, der war auf 7, glaube ich.
Aber das ist auch Udo Lindenberg. Ne?
Aber es war auch der erste deutsche Song seit langem wieder, der im Radio lief, muss man
ja
sagen. Also so Heavy Rotation im Radio lief. Und seitdem ist auch zum Beispiel jetzt so, die anderen Apache-Sachen laufen dann auch wieder gut. Und generell
Apache
hat das...
Apache läuft
wieder,
im Radio?
Ja.
Ach krass, den Sprung hat er geschafft?
Ja, voll. Durch Komet, also davor auch schon hier und da, aber jetzt so diese richtig großen Radiocharts. Sonst hat man ja auch mal, in Berlin so ein verfälschtes Bild, wenn du hier Radio hörst mal.
Ja.
Hier läuft Deutschrap, hier läuft auch Kapital im Radio und
ja,
so. Das ist nicht Radio.
Ja, ja.
So Deutschlandradio. Genau, das ist halt so in Berlin, Hamburg, in den Großstädten, da läuft es dann vielleicht, aber das sind ja dann, 5%, 10%, keine Ahnung.
Ja.
Und in dem Rest in Bayern läuft kein Deutschrap.
Ja. Boah, ich finde Apache, ich habe vorhin, als ich die Liste durchgegangen bin, habe ich Apache gesehen und dachte mir so, ich habe auch deine Doku gesehen, ne? Und ich weiß nicht, wie du mit dem bist oder ob du noch mit dem bist oder wie ihr euch kennt, aber dann, weil wie gesagt, dann geht so einmal der Gedankengang an und dann habe ich mir so, bin ich zum Schluss gekommen, dass wer den hatet, der muss ein Spasti sein. Also darauf bin ich gekommen, weil der ist so ein perfektes Produkt, also du kannst den nicht haten, es sei denn, du bist wirklich ein neidischer Bastard. Der ist ein Überunikat,
ja.
Der kann singen, der kann rappen, der hat eine Handschrift, die Videos, der Style, das ganze Ding, die Live-Performance, das ist, der Typ ist unfickbar.
Ja.
Und wie, aber es gibt dafür keine Formel dann einfach, ne?
Nee.
Das ist einfach so ein, okay, das ist einfach, da kommen so viele geile Sachen einfach zusammen.
Voll.
Plus sein Kopf muss ja auch dazu kommen, dass der sich denkt, weißt du was, dann ziehe ich halt eine Lederhose und ein Unterhemd an. Da setze ich mir immer Sonnenbrille auf, lass die Haare lang und fettig darunter baumeln.
Ja. Als ich die allerersten Songs von ihm gehört habe, also wo wir uns auch noch gar nicht kannten oder so, da hatte er auch noch so, glaub ich, so 10.000, 12.000 Follower oder so. Und da habe ich die ersten Songs gehört und war so, okay, das ist genial,
ja,
weil das holt die deutschen Fans ab und die Kennex.
Ja.
So, das ist so irgendwie so ein bisschen schlagermäßig von den Beats her und 80er, von den Toplines teilweise. Genau, das 80er-mäßig, aber auch wirklich so Deutsch-Schlager teilweise.
Ja.
Und aber vom Inhalt halt so schon Straße auch.
Ja.
Und da war ich so, okay, das ist perfekt eigentlich.
Also ich weiß noch, da haben wir das letzte Mal vor Corona haben wir Champions-League-Finale geguckt bei einem Kollegen in Mettmann und einer meint so, ey, kennst du eigentlich Apache? Ich so, nee, weil aktuell ist nicht so mein Ding, offensichtlich auch. Und dann meint er so, du hast noch nicht Brot nach Hause gehört? Ich so, nein. Der hat das da angemacht und das musste dann wegen mir die ganze Zeit laufen. Also das ist ja einfach wie schön können's und dann kann ja jeder mal irgendwie einen Glückstreffer landen.
Ja.
Aber wenn du halt die ganze Zeit ablieferst und so einen Katalog hast, dann bist du einfach krass.
Yeah.
Dann hast du einfach ein krasses Team. Und die Doku hat das ja auch nochmal bestätigt. Ich habe auch mit dem, war das der Manager oder Bruder oder beides in Personalunion, den habe ich auch danach angeschrieben. Meinst du, was seid ihr für ein geiler Haufen?
Mhm.
Also wie clever durchdacht, wie kreativ die alle sind. Und das ist einfach da auch schön zu sehen. Und dann habe ich, genau, wie ich drauf komme, ich habe letztens einen Clip gesehen, wo Apache irgendwo live steht und so Loser anfängt und alle grölen mit.
Ja.
Und da habe ich gesehen, du bist da einfach auch mit involviert.
Ja, ja, den haben wir gemacht. Haben wir im Januar gemacht, jetzt, als ich da war in Mannheim, Ludwigshafen.
Ja, und da sitzt man da und denkt sich so, ja, Mann.
Ja, das ist bei dem Song vor allem auch gerade, weil der inhaltlich natürlich
Lyrics,
so geil ist.
Ja.
Und den habe ich da im Studio schon so gefühlt und war schon so, ich sag, Bruder, wenn der live steht, oder war ich jetzt. Und dann war ich in Berlin bei dem Dings dann, bei den zwei Konzerten. Und das war wirklich so, da habe ich mich, normalerweise ist es auch so, dass Songs, sobald die veröffentlicht sind, höre ich die nicht mehr privat.
Okay.
Also es ist so dann, weil du kannst nichts mehr dran ändern, ist so, das Baby ist weg und
ja. Ab. Aber auch wenn du dich tot feierst? Oder hast du schon zu oft gehört vorher?
Ich höre ja dann davor, ja, gerade in der Abgabephase dann so oft ja. Und nochmal Mix und Master und hier und da ändern und bla. Und dann habe ich wirklich keinen Bock mehr. Und das ist einer der, also nicht der erste, aber einer der wenigen Songs, die ich privat oft noch höre.
Ja.
So, weil ich den halt so krank abfeiere. Mhm. Und ja, das war live sehr, sehr geil.
Aber ich habe auch gesehen, dass du, ich weiß nicht, wie da die Gegebenheiten sind, aber wenn du als Autor drin bist, heißt das, du hast auch am Text mitgewerkelt?
Nee, Autor heißt einfach Komposition in okay. dem Sinn. Also
weil das schon
Autoren heißt einfach Text und Komposition.
Okay, das heißt, du bist jetzt kein Hobbytexter?
Nee, also ich werfe damit Sachen mit rein und keine Ahnung was so.
Ja, vielleicht mal ein anderes
Wort. Natürlich hier. Auch, wenn du viel mit krassen Writern arbeitest, schreibt man ja auch so ein paar Sachen mit auf, weißt du? Und ich weiß, was gute Lyrics sind.
Ja.
Ich kann sagen, das ist eine geile Zeile, das ist keine geile Zeile. Mhm. Aber es ist selten, dass ich irgendwas schreibe.
Wo du das gerade sagst, hast du von meinem Song damals mal mitbekommen? Weil das gab ja einen riesen Shitstorm. Nee. Du hast ihn noch nie gehört.
Ich hab den noch nie gehört.
Okay, das heißt, ich würde den dir gleich mal zeigen.
Ja,
sehr und du gerne. Musst sein, weil die Leute...
Also ich bin auch ehrlich einfach.
Du musst ehrlich sein.
Ja, okay.
Ja, natürlich. Meinst du, ich will jetzt hören... Ich habe selber eine Einschätzung.
Okay.
Wurde dafür komplett zersägt. Also wirklich, also unfassbar.
Aber deine Einschätzung, warum der Song nicht funktioniert hat oder warum das... Oder hast du dich gerechtfertigt, warum das ein guter Song ist?
Ich habe mich nicht gerechtfertigt, warum es ein guter Song ist. Ich habe, weil der Hate so exorbitant war, weil ich habe ja, wie gesagt, ich habe diese Battle-Rap-Vita.
Ja.
Ich habe dieses Format, wo ich nur runterrede, Leute klein mache, ich bin der krasseste Battle-Rap.
Wie kam das? Bist du eigentlich quasi, das heißt, du bist gar nicht über dieses Musikding an Hip-Hop gekommen?
Ich bin, Leute sagen, ich bin bis heute nicht bei Hip-Hop angekommen. Also ich bin Battle-Rapper, ich bin Teil der Hip-Hop-Kultur.
Ja, ja, voll.
Aber ich bin halt kein Hip-Hopper. Ich bin wegen Comedy nach Berlin gezogen. Eine Freundin hat mich zum Glück mit zu Rapper Mittwoch genommen. Dann habe ich das gesehen, mir das selber beigebracht und dann alles...
Okay, das heißt, du hast sogar mit Comedy angefangen eigentlich?
Ja.
Ah, okay, krass.
Genau.
Witzig, weil ich habe das erst komplett andersrum wahrgenommen, wahrscheinlich viele auch, oder?
Ja, klar, weil Rapper Mittwoch direkt so groß war auch, genau. Und deswegen, und dann habe ich so 2019, hat mich so ein Typ angeschrieben, der meinte so, ey, du machst doch diese Battle-Raps, ich bin ein Produzent aus Hamburg, hast nicht Bock vorbeizukommen? Ich habe mich voll gut mit dem verstanden, das hat so Spaß gemacht.
Ja.
Also diese Studioarbeit hat so Spaß gemacht. Ja. Wir haben so bestimmt 10, 11 Songs aufgenommen in so 3, 4 Sessions und dann einen rausgebracht, aber jetzt halt, wie soll man das sagen, jetzt nicht mit Video und so, weil ich halt wollte halt auch nicht, dass es sollte jetzt nicht so rüberkommen wie, ich will jetzt auch Musikkarriere machen.
Ja.
Schön, wie du schon schmunzelst.
Es ist immer, also was ich sagen kann, es ist immer problematisch, die ersten Songs direkt rauszubringen.
So, weiß ich jetzt auch.
Ja.
Ja.
Es ist eigentlich, empfehle ich immer, macht erstmal, weil dieser erste Eindruck, der geht dann nicht mehr weg.
Ja, der geht bis heute nicht mehr weg.
Ja.
Also es ist jetzt 5, 6 Jahre her und immer noch so schlechte Lines aus dem Ding werden immer noch in die Kommentare geschrieben. Es ist wirklich krank. Aber da würde mich mal deine Meinung auf jeden Fall interessieren. Okay. Also nicht falsch verstehen, ich bin nicht der Meinung, das ist ein kranker Track.
Okay.
Ich denke dafür, dass der erste ist, ist es super. Und der Hate war ungerechtfertigt, aber ich würde gerne mal von jemandem hören, okay, der Ahnung hat davon.
Okay, sollen wir es
hören? Ja, mach mal kurz, komm.
Wie heißt der Song?
Der heißt Erstens.
Erstens.
Also, es ist ja Win-Win. Wenn du jetzt sagst, es ist gar nicht so schlimm, oder wenn du jetzt den komplett zersägst, sind die Leute auch zufrieden, deswegen, weil die, boah, Alter, wurde ich da, boah. Diese Positiv-Negativ-Ratio auf diesen Song... Es war so krank. Da hat sich jeder drauf gestürzt.
Dass du natürlich auch nach außen hin so ein Hater-Image hast, so ein bisschen.
Boah.
Und dann geben die das aber
auch 20 Mal zurück. Ich habe das geerntet, was ich gesehen habe, aber sowas von, das glaubst du nicht. Boah, haben die da drauf gekloppt, Alter. Die haben den auch durch jedes Reaction-Format gejagt und alle haben... So, wo habe ich den jetzt hier? Ist immer noch auf Spotify. Ich habe auch versucht, den da runterzunehmen, aber geht nicht. So, hier ist er. 100.000 Streams.
Von den gregorianischen Vocal Samples ausgepackt.
Aber ich feiere den Beat auch, also das ist so Musik, die ich mag auch.
Thank you. Du hast es natürlich schlau gemacht, du hast es vorher noch kleiner gemacht, als es eigentlich ist.
Ich habe es nicht kleiner gemacht, als es ist. Ich habe genauso gesagt, wie es wahrgenommen wurde und wie ich es gemacht habe.
Ich muss dazu sagen, ich bin bei mir immer beim ersten Mal schwierig auf den Text hören, weil ich immer auf den Beat achte, okay, und auf den Flow. Deswegen, ja, aber bei dem ersten habe ich jetzt gar nicht so viel Lyrics mitbekommen. Mhm. Ich fand es jetzt nicht ultra wack. Mhm. Ich fand die Hook scheiße.
Ja.
Weil es auch einfach so Battle Rap Flow ist.
Ja, ja, es ist, ja.
So, weißt du, so, es ist
Rapper mit geredet.
Buch. Genau, ja.
Ja.
Und da ist so keine, aber ich fand vom, die Flows im Verse fand ich gar nicht so schlecht. Und, inhaltlich holt es mich halt nicht ab, aber ich kann mir vorstellen, dass es.
Das sind halt Punchlines einfach.
Genau, aber zum Beispiel, ja, so, da bin ich einfach jetzt nicht so der Riesenfan von, aber ich glaube schon, dass es dafür an sich eine Fanbase gibt,
ganz, ja, klar. Aber wie gesagt, aber ich wollte hier, weil da ist ein Zweckreim drin, wo ich sage, ihr seid euch alle nice hier am Bewegen. Ich zahle mit Bars und pack die Eier auf den Tresen und dann direkt dieses nice hier am Bewegen rausgenommen. Erstens, wenn ich komme. Aber das ist halt auch mein, das ist halt aber auch mein Comedy-Ding, weil ich fand es einfach lustig.
Aber ich wollte gerade sagen, dafür wurdest du gehatet für den? Ja. Für diesen nice hier am Bewegen?
Ja, das ist Todes.
Ich find's eigentlich, gut.
Die haben alles genommen. Aber wie gesagt, das ist, also, ich, im Nachhinein, ich hab's auch, wen habe ich das denn gezeigt? Frauenarzt oder auch Takt habe ich es auch gezeigt, ja, der meinte auch so, ist ganz klar nicht geil, aber das, also so schlimm ist jetzt auch nicht.
Ja, ja, voll.
So, vor allen Dingen fürs erste Mal. Aber wie gesagt, das ist halt im Endeffekt natürlich nur mein Fehler, weil ich habe den ja rausgebracht. Und wenn du, ich habe halt ganz falsch eingeschätzt, dass die Leute, ich dachte mir so, ja, aber die Leute müssen doch wissen, dass es mein erster Song ist. Also so werden die, ja, doch, genau, so werden die dir doch bewerten.
Das ist nicht der Fall.
Ja, nee, ist auch nicht der Fall. Aber da werden wir noch einen schönen Werbeblock vormachen. Dass wir nach, ich zeig dir den jetzt und dann jetzt kommt die Reaktion von Jumper. Da machen wir noch einen richtigen Cliffhanger draus. Auf jeden Fall. Ja. Aber bist du denn Comedy-affin?
Tatsächlich war ich das lange überhaupt nicht. Also meine einzige Comedy-Berührung war, dass ich mit meiner Mama früher Mario Barth angeguckt habe, ja, auf der Couch. Und ja, dann lange gar nicht. Und tatsächlich erst so durch Felix so ein bisschen wieder.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Es war super random. Er hat irgendein, also ich bin ihm gefolgt auf Instagram, einfach weil ich, seine Sachen wurden mir immer bei Insta angezeigt und ich das witzig fand. Mhm. Und habe dadurch dann auch immer seinen Podcast gehört, weil ich, wenn ich im Auto sitze, oft keinen Bock auf Mucke hören habe.
Ja.
Und dann will ich irgendwas haben, was ich halt witzig finde, was mich so berieselt einfach. Mhm, und dann, ja, habe ich irgendwann so deren Podcast entdeckt. Und dann habe ich gesehen, dass er irgendeinen Song gepostet hat, den ich produziert habe. Ich glaube, es war von Bozza und von Samra. Mhm. Und dann hat er den gepostet und meinte, ja, krasser Song. Und habe ich kurz darauf reagiert und so weiter.
Ja.
Und dann haben wir ab und an mal nur so geschrieben, so Insta-mäßig. Und irgendwann hat er mich angeschrieben. Und hat gesagt, ey, keine Ahnung, ob du die falsche Person bist dafür, aber ich brauche irgendwie Sound für meine Live-Show.
Okay.
Und da hatte er so ein paar Sachen und das haben wir dann, haben uns in Köln getroffen, lustigerweise, weil ich in der Nähe war und haben das da bei ihm im Hotel gemacht.
Und für welches Special war das?
Jetzt für seine vorletzte Tour quasi.
Hype?
Also letzten.
Hype? Also das
letzte. Er hat 2 Jahre All You Can Eat gespielt, kann das sein?
Ja, All You Can Eat war die letzte, ne?
Genau, Hype hatte ich nichts mit, oder war das Hype? Nee.
Also der hat
doch nur zwei,
oder? Nee, der hat Kenick, Hype und All You Can Eat, glaube ich.
Ja, ich glaube,
ne?
Es war beides All You Can Eat.
Okay.
Genau, ja.
Ja, das war ja eine Riesenproduktion. Ne? Da ist ja auch so mit Beats und Feuerwerk auf der Bühne und so.
Genau. Und das habe ich quasi dann alles mit ihm da irgendwie zusammengeschnippelt und keine Ahnung
was. Aber hast du dafür extra was produziert oder gesagt, der Song so?
Nee, wir haben da, glaube ich, nichts extra für produziert. Das war eher so, also habe ich ihm angeboten natürlich, aber ja, er hatte da schon eine genaue Vorstellung, weil er wollte auch so Kanye benutzen und dies, ja, und das und Drake. Und wir haben dann für sein Special, was er aufgenommen hat, dafür haben wir dann
extra. Ah, okay, so quasi Filmmusik war das dann.
Genau, dafür haben wir dann extra produziert und für seinen Film habe ich dann auch was gemacht, für Sonne und Beton.
Ja.
Habe ich einen Song mit Louvre gemacht. Genau, und da haben wir dann darüber halt ab und zu Kontakt gehabt und uns getroffen. Und dann war ich das erste Mal auf einer Comedy-Show bei ihm in der Mercedes-Benz Arena.
Ja.
Das war das allererste Mal, dass ich auf irgendeiner Comedy-Show war in meinem Leben.
Krass. Und dann direkt einfach 16.000, gib ihm.
Genau. Und dann war ich aber, als du im Downstairs warst auch, da war ich auch da. Jetzt relativ am Anfang.
Mhm. Bei den Testshows noch.
Ja, bei den Testshows.
Ach stimmt, da haben wir auch
im Da war ich das erste Mal in so einem Comedy-Club da.
Ja.
Ja, das war geil.
Also quasi, ist jetzt immer noch kein Open Mic, aber ist ein kleiner Comedy-Club, genau, oder so die Atmosphäre.
Du, Phyllis, dann, wie heißt der Kollege, der auch mit dir auf dem Karneval der Kultur war?
Der Joey.
Genau, der war auch da.
Joey Malik, ja.
Ja, das war, glaube ich, 2 Tage.
Aber das war auch eine gute Show, da war die Stimmung Bombe.
Ja, war richtig geil.
Da war kranke Stimmung auf jeden Fall.
War sehr, also ich fand es sehr lustig. Auch ich fand auch dein Ding fand ich sehr, sehr lustig. Ich habe gut gelacht.
Ja, ist ein bisschen Training. Böse halt, ist zwar ein bisschen böse.
Ja, aber das liebe ich.
Ja, das lieben auch ein paar Leute, aber
Aber hast du Probleme dann so da? Ach,
ja. Ohne Ende. Also es ist so schwer, Werbepartner zu finden. Genau. Ich gehe auf die Bühne und Leute stehen währenddessen auf. Oder letztens hat einer angefangen zu weinen. Ne? Ja, aber ich gehe halt auch aufs Publikum drauf, wenn jemand sich
oh mein Gott, ja, okay.
daneben benimmt oder so. Oder
und fühlst du dich schlecht dann danach? Oder?
Nee, überhaupt
gar nicht. Du bist eiskalt.
Ich bin da eiskalt. Also,
wer hat da geweint?
Mann, da war in der ersten Reihe jemand. Kann ich das überhaupt erzählen? Klar, ist ja alles wieder gut, ne? Genau, sie, die Julia, produziert den Berliner Comedy Clash und den moderiere ich halt. Und ich moderiere den halt auf meine Art und Weise. Das heißt, wenn jemand stört, werden auch mal Leute beleidigt oder Witze drüber gemacht. Ja. Und da war in der ersten Reihe halt jemand, die hat so sich sehr störend verhalten und hatte zeitgleich aber auch wenig Zähne im Mund. So, 1 und 1 ist 2. Die ist auf jeden Fall dann nach so 3 Minuten heulend rausgelaufen. Dann sind noch 5 Frauen solidarisch mit ihr mit. Und dann kam sie halt in der Pause, meinst du, das geht nicht und so, das ist nicht deine eigene Show. Bei meinem eigenen Solo wäre mir das egal gewesen. Ja. So, aber dann habe ich mich in der Hälfte bei ihr entschuldigt. Wir haben so 5 Minuten geredet, da meint sie so, ja, okay, können wir vielleicht noch ein Foto machen? Ich so, ja, klar, auf die nächste Show bist du eingeladen, deswegen ist alles wieder gut. Okay. Da sehe ich es auch ein, das war ein bisschen drüber. Aber normalerweise wird dann wirklich, ja, klar. Also ich habe jetzt auch so ein neues Bit, was auch maximal grenzwertig ist, das spiele ich auf meiner Tour zu 100%, aber hier überlege ich es mir schon, weil die letzten 3 Male sind halt wirklich Leute aufgestanden und haben was reingerufen und das geht nicht und oder Veranstalter haben gesagt, ja, das wäre cool, wenn er das nicht spielen würde.
Aber wo wird da die Grenze gezogen?
Da wird die Grenze wird gar nicht, also die Grenze wird da so gezogen bei den Leuten. Mann, mein ganzes Programm besteht aus theoretisch islamophob, frauenfeindlich, rassistisch, über Behinderte, über Dicke, über Dünne, über mich, über meine Mutter, über meine Tochter, meine Ex-Frau. Es wird sich über alles böse lustig gemacht. Ja. Aber Leute sind sehr empfindlich bei Behinderten, bei Juden. Schwarze und Kanaken geht eigentlich, komischerweise. Aber bei den beiden Sachen so, nee. Das Wort, wenn er das Wort sagt, dann machen die zu und hören nicht mehr, dass es da eigentlich um einen Gag geht, um eine Punchline geht. So. Das ist halt ein bisschen schade, aber das ist dafür sind die eigenen Solo-Shows halt geil, weil das sind nur die Leute, die darauf Bock haben. Okay, aber es ist dann halt limitiert. Ich werde halt niemals vor 5000 Leuten spielen können, wahrscheinlich mit dem Zeug so.
Ja, okay, verrückt.
Aber das ist ja das, was du auch gesagt hast, so, ich mache halt das, was ich halt selber geil finde. Ne?
Ja, aber meinst du, du könntest quasi so Kompromisse finden, dass du so 2 verschiedene Shows machst, dass du sagst, ich spiele einmal den für die Hardcore-Fans?
Oh, auf gar keinen Fall.
Und einmal so ein bisschen softer.
Nee.
Das muss ja jetzt nicht.
Ja, also ein bisschen softer kann ich für so Aufzeichnungen oder so nehme ich mir so das softeste Material raus, aber ich würde jetzt nichts extra umschreiben, weil dann finde ich es ja nicht mehr lustig. Ich stehe ja auch, ich mag ja diese Art von Humor. Und dann stell mal vor, ich bin dann irgendwo, die Leute sehen meinen Namen am Flyer, denken sich so, geil, jetzt gibt's auf die Fresse.
Ja.
Und dann kommt da irgendeine Weichspülvariante.
Ja, okay.
Das ist auch nicht geil. Also ich versuche einfach dieses Hardcore-Ding, dieses böse Ding, aber gut geschrieben, versuche ich einfach so groß zu machen, wie es geht. Und ich hoffe, dass dann irgendwie, ich habe immer so im Kopf diesen Vergleich zwischen, wie früher dieses FSK 18, so Underground, so das in großen Hallen, da wird er nicht gebucht, aber wenn, Dicker, geh da mal hin, das ist so ein, ich hoffe, dass vielleicht wird das irgendwie so ein Movement, ich weiß es auch nicht.
Ja, musst du eigentlich dann so machen, dass einfach deine Tickets teurer sind als bei den anderen. Dass das so, also hast weniger Leute, machst aber, kostet ein Ticket 100 Euro.
Was sagst du? Als Angestellter meiner Agentur. Ich glaube, das wird eher verneint.
Dann kriegst du was für dein Geld. Aber es hat ja zum Beispiel, das machen ja viele Rapper, haben das ja gemacht, oder das heißt viele, aber Nipsey Hussle hat das ja damals gemacht. Der hatte eine CD für 100 Euro verkauft, glaube ich, oder 100 Dollar. Und hat halt 1000 Dinger dann davon verkauft.
Okay.
Und dann kommst du halt auch schnell an dein Geld, weißt du?
Ja.
Weil die Leute waren so, okay, das ist es wert.
Ja.
Weil die... Und du bist ja auch krass in dem, was du machst. So, und dann, wenn man da also dieses Standing hat, quasi, okay, aber das ist es wert, weil es ist wirklich krass und es ist qualitativ hochwertig, sind die Leute vielleicht auch eher bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen.
Also ich verstehe den Punkt. Und wir haben erstmal ganz günstig angefangen, sind jetzt schon leicht teurer geworden, aber wenn die jetzt nochmal knallt, die Tour, und wenn der Podcast noch größer wird, oder es irgendwie aufs nächste Level geht, dass man vielleicht die Locations beibehält und aber dann wirklich sagt, okay, jetzt müssen aber hier, keine Ahnung, 45, 50 Euro fließen, was für so eine Größe schon 15 Euro zu teuer ist oder 20 Euro. Aber die Leute wissen halt, da ist Feuerwerk und die kommen vielleicht auch heißer dahin. Die kommen mit mehr Erwartungen dahin, denken sich so, Digga, das lasse ich nicht sausen, jetzt ziehen wir uns schick an, jetzt machen wir richtig ein und dann knallt's aber auch richtig.
Aber was sind deine Fans für Leute? Also Hast du da so eine grobe Übersicht?
Kann man schon sagen. Also ich wusste es ja vorher gar nicht. Also du weißt ja nie, wie dein Publikum aussieht.
Ja, genau.
Und ich war sehr zufrieden und sehr erleichtert. Weil ich habe Angst gehabt, dass das Battle-Rap-Leute sind.
Ich hätte jetzt auch gesagt, vom Gefühl her so 30% Battle-Rap vielleicht und 70% Studenten, die es einfach lustig finden.
Nee, also nicht? Überhaupt nicht. Ich habe sehr wenig junge Leute. Ich habe Arbeitervolk. Ich habe eine unfassbar niedrige Frauenquote natürlich.
Ja,
verstehe ich. Ja, erklärt sich von selbst so. Also ich glaube wirklich, das sind so 5%, maximal 10% Frauen, der Rest sind Männer. Aber ich würde schon sagen, altersmäßig von 25 bis 50. Teilweise weiß man auch gar nicht, wo die alle herkommen, aber die feiern halt diesen derben Humor. Es sind jetzt nicht so die Hollywood-Leute oder die krassen Ollen oder Stylomaten, die da sind. Es ist wirklich so ein, wie soll man sagen, so ein Durchschnitt, ein Durchschnitt aus der deutschen Bevölkerung, aber halt.
Aber meinst du, es sind auch so Leute, die dann solche Sprüche mal zu Hause bringen, aber so auf Ernst? Weißt du, was ich meine? Dass sie so ein bisschen an diesen Hosentaschen-Rassismus da mitnehmen und dann sagen,
Kann sein. Es kann sein, dass es für ein paar Leute vielleicht auch so ein Deckmantel ist nach dem Motto, wenn der Schwarze das sagt, dann kann ich das zu Hause auch. Kann man nicht reingucken, aber das ist auch nicht meine Aufgabe, da jetzt irgendwie, ich kann nicht mehr machen, als gegen alle zu schießen. Und wenn alle lachen, so, dann ist doch klar, dass das jetzt nicht, das ist ja keine Hassrede. Jetzt,
nee, 100%.
Und es wird halt alles abgedeckt. Also genauso wie ich, wie meine Landsleute, also es wird halt gegen jeden, ich glaube wirklich gegen jeden, außer Tiere, wird da wirklich geschossen. So. Und deswegen... Voll. Also würde mich freuen, wenn du dir mal eine Show reinziehst.
Ja, sehr gerne. Wann spielst du?
Ich glaube, in Berlin die Show geht jetzt im Dezember los und Berlin ist, glaube ich, erst im Februar. Aber du bist ja auch, man muss immer im Voraus schon mal irgendwie. Ja. Aber Datum würde ich dir schicken und dann ziehst du dir das mal rein. Und wenn du nach der Pause noch da bist, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen.
Auf jeden Fall.
Ja, Mann. Was steht bei dir demnächst noch an?
Ich bin jetzt erstmal hier in Berlin. Ich war jetzt gerade dieses Jahr schon 3 Monate weg. Ich war in Amerika 2 Monate und in Korea dann noch.
Okay,
und
so. Was hast du in Amerika gemacht?
Gearbeitet tatsächlich.
Mit Amis oder was?
Ja, bei mir ist jetzt gerade so ein bisschen, ich versuche gerade so ein bisschen international so ein paar Sachen zu machen. Krass. Deswegen bin ich da einfach mal hingeflogen, um zu gucken, was geht. Also ich habe natürlich auch so ein paar Leute da, die ich kenne und mit denen ich arbeite. Und dann war ich da und in Korea, das war auch super geil. Also wirklich geisteskrankes Land.
Ja.
Super nette Leute, so höflich und respektvoll. Wenn du aus Amerika kommst, ist natürlich auch, bist du in so einem Minus, was Respekt betrifft.
Ja. Aber ist das nicht ehrlicher?
Hä?
Ist das nicht ehrlicher?
Nee.
Für mich
wirkt dich ja trotzdem an.
Ja, aber für mich wirkt diese asiatische Höflichkeit, die wirkt für mich sowas von eingetrichtert.
Nee, kam bei mir überhaupt nicht so rüber.
Ja?
Es war schon
herzlich?
Sehr. Ja, voll, weil die es auch in Momenten gemacht haben, wo die das nicht hätten machen müssen.
Okay. Ich meine, ich war noch nicht da, das sind immer so Ferndiagnosen, aber. Okay.
Nee, und Amerika ist schon schwierig auf jeden Fall mit den Leuten da.
Weil sich
jeder so krass hält, oder? Ich denke, als Europäer auch bist du so eine gewisse Struktur gewohnt. Ja. Und dann bist du halt da und weißt nicht, was passiert. Also zum Beispiel werden dann so Sessions geplant für eine Woche und nicht einmal hat eine Woche so stattgefunden wie geplant. Nicht ein einziges Mal.
Okay.
Und dann musst du dich davon einfach so frei machen und einfach in den Tag hineinleben. Und
das wäre ja genau nicht meins, Alter.
Ja, ich musste mich auch dran gewöhnen auf jeden Fall. Ich war ja schon ein paar Mal drüben, deswegen weiß ich, wie das läuft, aber es ist immer wieder schwer für diese deutsche Struktur dann.
Aber würdest du sagen, die 2 Wochen haben sich trotzdem gelohnt? Warst du produktiv? Hast du Connections knüpfen können?
Oder? 3 Monate waren es.
Drei Monate warst du
da? Insgesamt, ja, 2,5 Monate.
Ach so.
2 Monate in Amerika und dann nochmal 1,5 Wochen in Korea.
Ah, okay.
Ja. Cool. Nee, hat sich schon, also kann man immer schwer sagen, weil man macht ja erstmal und dann das Früchte trägt,
wenn
er das im Jahr ist dann so. In L.A., ja. Aber absolute Crackstadt. Also Walking Dead einfach. Es ist wirklich Cotti mal 2000.
Okay, also der Tod ist auf der Straße?
Ja.
Und du musst dann so
gucken,
dass nicht irgendwie dich ein Penner berührt oder was?
Ist ganz schlimm. Also das ist wirklich Next Level da.
Aber ich habe...
Also wir hatten jeden Morgen einen anderen Fentanyl-Junkie vor unserer Haustür.
Aber vielleicht liegt
musst du dann so rüber.
Aber vielleicht lag es auch an der Neighborhood, wo ihr da. Oder ist das einfach überall?
Nee, wir waren schon in West Hollywood und da ist eigentlich schon so.
Gehobener?
Ja, schon gehobener. Also natürlich, Beverly Hills wäre jetzt noch gehobener. Da hast du eher weniger Obdachlose dann, aber so in Hollywood ist schon. Also.
Hast du Stars gesehen?
Ja. Einmal so random Chris Brown gesehen, der saß hinter mir beim Essen. Ich hab.
Aber bist du dann so. Das ist einfach Chris Brown. Oder ist so?
Nee, nicht mehr. Ich war auch ein paar, ehrlich gesagt.
Hast du ihn schon ein paar Mal gesehen?
Nee, ich habe ihn jetzt nicht ein paar Mal gesehen, aber ich war schon ein paar Mal in Hollywood. Und aber da
Chris ist Brown halt ist Chris Mal. Brown.
Ja.
Der ist der New Age Michael Jackson. Also keiner kann ja so
aber,
singen.
Aber ich kann nichts damit anfangen. Weißt du, ich bin dann so.
Ach, so die Mucke. Die Mucke findest du auch nicht krass?
Doch, aber ich sag, was
oder das bringt
mir gerade nichts.
Das
ich
reicht.
Ich hatte das Wildeste, wo ich wirklich das erste Mal seit langem wieder so starstruck war. Ich war im Soho-Haus hier in Berlin.
Ja.
Und Kanye war da.
Ja.
Ich war einfach, ich saß so alleine, es war so richtig.
Warum bist du alleine im Soho?
Weil ich, mein Friseur war nicht da, ich musste zu einem anderen Friseur, ja. Der sagt, komm in einer Stunde wieder, ich sag, okay, ich esse kurz was und bin dann kurz da, weil es um die Ecke war.
Das ist der Lifestyle. Ich esse kurz was und dann gehst du ins Soho-Haus.
Ja, kurz ins Soho-Haus und esse da mein Fleischbällchen, no Didi. Und dann steht Kanye einfach vor mir. Und guck mich so an, wer nicht mein Fleischbällchen ist. Weil er hat gerade mit jemandem geredet, aber der Typ, der da gearbeitet hat, hat quasi ihm so ins Ohr geredet und Kani hört ihm zu und guckt mich dabei an, wie ich so.
Und du warst so.
Und ich hab's erstmal so gesagt, ist doch Kanye West.
Ja.
Und ist er wieder so weg und ich sag, nee, das kann nicht sein.
Aber so mit Montur.
Da war aber so, weißt du, wie sich das angefühlt hat? Wie früh hast du Pokémon gespielt?
Natürlich nicht. Du hast so einen seltenen Pokémon, einen Glutexo gesehen irgendwo,
genau, aber in der das Natur. Ist so, nee, das hat sich angefühlt, wie du hast ein seltenes Pokémon, ja. Aber du hast keinen Meisterball, um den zu fangen. Also das war so, okay, krass, aber es bringt mir einfach gar nichts gerade. Weil ich wäre auch niemals hingegangen und so, ich schick dir Beats und so. Weil da sind dann 8 solche Securities. Nee.
Hm. Denkst du nicht, du hast da die einmalige Chance verpasst, einfach so?
Nee, ich glaube, das muss smoother und organischer sein über Leute.
Dann. Aber es geht doch nicht mehr random als mich labert jemand voll, ich sehe einen, der das Bällchen
meinte, aber
I'm a producer, check this
aber
out.
Die Leute, die Leute gehen ja ins Soho-Haus, um quasi nicht vollgelabert zu werden. Weißt du,
der wurde da schon vollgelabert, ob das einer mehr oder weniger.
Ja, nee.
Man, der hat dich, der ist in deiner, der ist in, aber, der bringt Schuld, weil der hat dich beim Essen
aber der hört ja dann auch nicht in die Sachen rein, also.
Der ist in so einer Situation nicht.
Was willst du machen, USB-Stick geben?
Hast du nicht immer was dabei?
Nee, ich hab doch keinen USB-Stick dabei. Also ich meine, das ist so, ich hätte ihm eine Box ans Ohr halten müssen und sag,
ja,
hier.
Das ist mein.
So.
Ja.
Aber alles andere ist halt, sind viel zu viele Wege, die da muss er erstmal irgendwas anklicken, dann muss er erstmal das machen.
Okay.
Und bis dahin hat er schon 9 andere Songs geschrieben.
Ich hab Kanye West getroffen,
das war sehr random.
Vor allem, du sagst so, der einzige Moment, wo ich so starstruck war und zählst halt einfach den bekanntesten Menschen der Erde auf. Das heißt, das ist so dein Level an Starstruck sein. Und wenn ich zum Beispiel jetzt einen Denzel Washington sehen würde, das bringt mir gar nichts. Mhm. Aber ich war der Erste, der dem alles runterbetet, wie toll ich den finde und nach einem Foto frage und oh mein Gott.
Ja.
Natürlich versuchen so cool wie möglich, aber ja, dann bist du einfach zu abgewichst. Dann bist du.
Ich habe, wo ich sehr sauer war, was ich verpasst habe, wir waren in L.A. essen in einem italienischen Restaurant und 2 Minuten bevor ich gekommen bin, ist Al Pacino rausgelaufen.
Das wär's gewesen.
Das wäre schon cool gewesen, ja.
Aber nach einem Foto fragen auch?
Da hätte ich vielleicht nach einem Foto gefragt,
ja.
Weil das hat auch nichts mit Musik zu tun, dass
nein,
so
ein Kosmos
ist. So, ja,
also bist du auch ein Filmtyp?
Ich gucke gerne Filme,
ja. Okay. Dann müssen wir einmal kurz, dass die Leute ungefähr wissen, mit wem sie es zu tun haben und ich auch. Zähl mal einfach so 5 der geilsten auf. Oh. Muss jetzt keine Top 5 sein, einfach nur 5, die dich umgehauen haben. Scheiß aufs Leveln, sondern einfach nur 5, die dir einfallen.
Ich bin eher so ein, ja.
Ja, Star Wars ist schon mal einer.
Star Wars war der erste Film, den ich je im Kino gesehen habe, also auf jeden Fall die ganzen Star Wars-Dinger. Oh, schwierig. Ich müsste jetzt echt lange nachdenken, glaube ich.
Du denkst schon sehr lange nach gerade, ja.
Ich vergesse dann immer so, was mich geflasht hat. Ich bin auch immer so mit Songs und so Namen. Ich vergesse, ich finde immer Sachen geil und dann sind die wieder weg. Deswegen werden mir jetzt wahrscheinlich keine 5 Filme einfallen, hinter denen ich zu 100% stehen kann.
Hast du mal, weil du machst ja Autistenarbeit, ne?
Ja.
Hast du dann, aber du bist ja socially nicht awkward,
ja.
Aber hast du manchmal dieses, dass du so 10 Stunden da drin bist und dann bist du draußen und dir fallen keine Worte ein, weil du die ganze Zeit nicht geredet hast?
Ja.
Ja?
Ja, doch.
Dass du erstmal wieder reinkommen musst?
Ja, voll. Auf jeden Fall. Wenn ich so alleine wirklich im Studio war und dann bin ich auf einmal auf einer Party zum Beispiel.
Ja.
Also wenn ich so vom Studio, wenn ich so vom Studio ja. auf dann auf den Geburtstag muss und bin so, okay,
ja.
dann muss ich trinken.
Erstmal. Ach du liebe Güte. Ja, okay. Also du warst jetzt in Amerika, Südkorea und für die Zukunft, du bist ja auch, man merkt schon, dass du auch ein Profi bist, man merkt schon, wenn man den Namen droppt, dann ist Security Level hier so ungefähr, da sage ich jetzt nichts zu, da kann ich was, da nicht, also kannst du noch ein paar Namen raushauen zum Schluss, mit wem du in Zukunft was geplant hast oder bist du da komplett, oder kannst du nicht einen mal vor den Bus werfen, werf mal einen vor den Bus, irgendeinen. Ein ob Rapper. Man den kennt oder nicht, ein Rapper oder ein Produzenten, wo du sagst, voll der Vogel, mag ich überhaupt nicht, zu Unrecht an der Spitze oder kann gar nichts oder irgendwas. Wir brauchen nur irgendwas Negatives. Nee, wir nicht, ich brauche das.
Das sind wir bei deinem Update hier, Jens.
Wie bitte?
Das sind wir bei deinem Update jetzt.
Ja, genau, das ist
mein Update. Interview. Okay. Vom Bus werfen. Ich hab auch.
Bei welchem Rapper denkst du dir so?
Was ich wack finde? Also ich finde zum Beispiel dieses ganze Rappler Rüding.
Ja.
Hast du das verfolgt?
Ja, nee, hab ich nicht verfolgt, aber musste ich reinschnuppern, weil mir einer davon erzählt
hat. Da finde ich vieles sehr wack. Und ich finde zum Beispiel Haaland finde ich cool.
Ja.
Den finde ich sehr nice. Mit dem habe ich auch letzte Session gehabt, einmal sehr, sehr cooler
Junge. Ah, okay.
Also da, mit dem kommt auf jeden Fall was. Aber sonst, was ich halt nicht checke, und das sind auch alles nicht, ist jetzt nicht so, dass es per se alles schlechte Rapper sind, und ich bin auch nicht so 100% drin. Ja. Aber, also gibt es ja immer dieses Icon und Rap LaRue. Mhm. Und, aber es ist so, die machen das, was die KMN-Gang gemacht hat, 2016.
Ja, die machen alles ohne Gleiche.
Ohne Weiterentwicklung. Ja. So, mach doch so ein bisschen eigenes, so ein bisschen eigenes.
Wir sind noch alle jung, ne?
Ja, aber.
Das ist Copy-Paste halt, das ist Grounds, ne?
Genau, also ich verstehe es auch, am Anfang macht man natürlich, man kopiert ja erstmal, ich habe auch früher, als ich angefangen habe, Beats zu machen, habe ich auch erstmal die besten, meine Lieblingsbeats nachgebaut, so um zu gucken, wie funktioniert das, aber ich finde, da fehlt es so ein bisschen, weil das Format an sich ist geil und hat Potenzial.
Ja. Aber sind wir, aber ich meine, ich sowieso nicht, aber vielleicht bist du auch gar nicht die Zielgruppe, vielleicht sind 30-jährige Deutsche auch gar nicht die Zielgruppe.
Wahrscheinlich überhaupt nicht,
ja.
Nee. Aber ich bin ja trotzdem Hip-Hop-Hörer und Hip-Hop-affin und höre auch viel Straßenrap und Gangster-Rap und keine Ahnung was. Und da ist es einfach so, dass ich es sehr schade finde, dass da viel mehr Potenzial wäre, weil das sind ja auch dann Jungs von der Straße oft. Und das ist ja geil. Also ich liebe das, wenn Leute wirklich von der Straße sind und dann da einfach erzählen, was sie erleben, egal in was für einem schlechten Deutsch, solange das so real safe ist und einfach so. Ja. Ist auch manchmal haben die ja so aus dem Comedy-Winkel auch Beobachtungen, wo du denkst, okay,
krass. Ja, safe. Bei so manchen Lines
denkst du auch so. Bei Hafti ist das
krass. Das ist ein Ding weiter, ja.
Genau, dieses Beobachtung-Ding zum Beispiel kenne ich auch erst, seit ich mich so ein bisschen mit Comedy beschäftige, dass das ja eigentlich, darauf basiert ja eigentlich alles so.
Voll.
Und das ist ja auch so eine meditative Aufgabe eigentlich, ne?
Du so, kannst so halt
achtsam sein.
Achtsam, ja, genau, achtsam, genau.
Und das ist ja eigentlich so voll krass, dass dann diese Straßenrap-Jungs so, naja, krass, da habe ich mir dann so und so, da verstecke ich dann meine Drogen und so. Mhm. Und
haben das oder so ein voll oder krasser Bilder, Vergleich oder ein krasses Bild, ja.
So kranke Bilder, kranke Beobachtungen. Und ich denke so, boah, heftig.
Mhm.
So, das könnte niemals ein Songwriter für die schreiben, der das gemacht hat.
Das
und deswegen ist zum Beispiel, da ist auch dieses KI-Ding, ich glaube, das wird schwer werden, dann so da, wo wirklich Kultur hintersteckt und so ein
Persönlichkeit.
So eine Persönlichkeit auch. Und so ein Lebensstil auch einfach.
Ich habe jetzt Thema KI, hinter dir ist so ein Buch von George Carlin, das ist für mich der, oder für viele auch der größte Comedian aller Zeiten. Mhm. Die haben jetzt mal ein Special rausgebracht, KI generiert von ihm.
Ja.
Und ich habe ich kenne seine Dinge auswendig. Ja. Und ich habe Angst gehabt, mir das anzuhören und habe das dann gehört und dachte mir nach 5 Minuten so, nice. Überhaupt nicht.
Darfst aber auch nicht vergessen, dass die KI noch nicht so lange da ist.
Ja, aber aber ich war erstmal beruhigt.
Ja, okay.
Ich meine, ich weiß nicht, wie schnell die Leute damit sind. Ich weiß nicht mal, wer das macht oder ob der Elon Musk das macht oder ich habe, wie gesagt.
Nee, der ist eher anti. Der ist anti-KI.
Okay.
Der ist eher, der hat Angst davor. Der sagt, es ist schon so weit, dass wir uns schon alle gefickt haben. Mhm. Deswegen entwickelt er diesen Neuralink, dass wir quasi mit dem Computer auf einem Level sind.
Was ist ein Neuralink?
Das ist dieser Chip, den du ins Gehirn pflanzt, damit du mit Computer kommunizieren kannst.
Das ist jetzt die bessere Variante?
Naja, es ist quasi seine
aber reden wir jetzt Real Talk?
Nee, Real Talk, also das ist Neuralink, das ist seine Firma und das wurde an den ersten Patienten schon verpflanzt. Und das ist
zum Beispiel jemand, einen Chip im Kopf.
Der hat einen Chip im Kopf, aber es ist natürlich, wie viele Technologien, kannst du es einmal positiv und einmal negativ nutzen. Positiv, er hat zum Beispiel jemanden das jetzt in den Kopf gepflanzt, der komplett sich nicht mehr bewegen kann, der querschnittsgelähmt ist.
Ja.
Und der kann jetzt mit seinen Gedanken die Tweets schreiben zum Beispiel oder kann Texte schreiben auf seinem Computer und die Maus bewegen und keine Ahnung was. Mit diesem Neuralink.
Ich komme gar nicht klar.
Ist wirklich so. Und er sagt quasi, wir brauchen das, damit die Computer uns nicht übernehmen.
Ja.
Quasi um mit dem, weil ein Computer kommuniziert, das ist jetzt absolute Rabbit Hole, wo wir gerade drin sind, aber ein Computer kommuniziert ja in Einsen und Nullen.
Ja.
Und wenn wir beide kommunizieren, da kann ja so viel falsch gehen, weißt du, deine Erfahrung, was du voll mit irgendeinem Wort verbindest, kann schon unsere ganze Kommunikation und ficken.
Plus noch Gestik, Mimik, Ton.
Genau, und Computer kommuniziert ganz klar an 1 und 0 und sagt, das ist Sache und der andere Computer sagt, alles klar.
Hm.
So, und das ist ja viel schneller und besser.
Ja, aber bessere Kommunikation. Also, aber das, okay, dass man so Leuten damit hilft, aber du kannst ja nicht Otto Normalverbraucher, wofür sollte der das brauchen?
Das ist ja jetzt auch noch nicht, aber das wird ja irgendwann, wird der erste Mensch das machen und der wird dann schlauer sein als die anderen und dann werden die anderen Menschen sagen, oh.
Weil der auf alle Daten zugreifen kann durch diesen Chip.
Ja, da, ich weiß nicht, so tief bin ich jetzt auch nicht drin, wie das ist, aber ich kann mir natürlich vorstellen, sobald du irgendeinen Computer in deinem Gehirn hast, ist es ja auch nicht unmöglich, den zu hacken. Und da wird's halt problematisch.
Oh, jetzt müssen wir aber aufhören.
Jetzt müssen wir aber aufhören. Das sind ja keine Verschwörungstheorien, das ist ja.
Nicht deswegen, sondern weil mein Gehirn springt gerade an und ich habe noch diverse Fragen, die will ich aber jetzt alle nicht stellen. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal, dass du da warst. Es war ein sehr, sehr schöner Talk, mein Lieber.
Vielen, vielen Dank, mein Lieber.
Und wir sind raus.
Aber du hast ja vorhin noch im Dings gesagt, im Interview gesagt, dass du auch. Warst du bei Rapper Mittwoch damals auch live da?
Ja, ich war oft da. Ich habe bestimmt auch Metals von dir gesehen.
Ja, also
ich habe auch, ja, safe. Ich habe auch auf YouTube dann immer die Dinger noch angeguckt. Ich überlege aber, ob ich das noch zusammenkriege, welches Battle ich da gesehen habe von dir. Also ganz bestimmt sogar.
Ja, was ja, also die Klassiker,
was sind so,
ja, Fresh Polacke.
Ja,
das habe ich auf YouTube Polacke gesehen. Gibt es auf jeden Fall. Hier wurde gesagt, so Sinnig, schreit Hurra, die Kokosnuss ist wie. So sowas. Und Taggy Rematch hat auf jeden Fall auch Welle gemacht. Sind schon so ein paar Millionen Battles auf jeden Fall dabei.
Ja, yeah, geil.
Okay. Es muss mit der Comedy dann natürlich auch noch irgendwie hingehen.
Nee, ich habe viel, viel Battle Rap damals geguckt, weil ich auch so über Feuer über Deutschland bin. Ich habe es geliebt.
Ja, es ist doch so eine geile Kunstform.
Feuer über Deutschland, ich habe es geliebt, ja. Wirklich so krass.
Was ist dein Highlight von Feuer über Deutschland?
Also, Highlight vom ersten, auf jeden Fall Snagger gegen Schimmel, also Snagger und Pillard gegen Schimmel, ja. Und Favorite.
Ja.
Das ist krank. Schimmel hat einfach, und Schimmel kommt aus Bremen eigentlich, ne? Aber
nee, aber Snagger war nicht, nur Pillard.
War nur Pillard?
Ja, nur Pillard.
Aber wer war der noch? Das war noch 2 gegen 2.
Nee, das war 4 gegen 4, glaube ich. Das war, wo Savasch auf der Bühne steht, meinst du?
Ja, ja.
Nee, das sind 4 gegen 4. Und da war aber nur Pillard war dabei. Und dann war das, setzt die Krone auf, du bist der Burger
King. Du bist der Burger King, genau. Ja, genau.
Setzt das Messer an deinen Hals, sagt dir, halt kurz mal ran.
Ja, genau. Halt kurz mal ran, halt kurz mal an deinen Schädel.
Das haben wir uns auch reingezogen.
Aber da hat Schimmel.
Achte
auf dein Hinterbein, denn es könnte Schimmel sein.
Ja. Aber ist das nicht auch der die ganze Zeit sich an die Mütze fasst?
Boah, weiß ich nicht.
Er
hat eine Mütze aufgehabt, ja.
Aber das ist so ein Ding, das ist so ein für Trash-Fans.
Ja, ja,
das sich so viele Leute da blamiert haben.
Genau,
aber FUD2, vor Deutschland 2, war zum Beispiel schon wieder besser.
Genau, da gab es diesen einen, der so witzig gerappt hat auch. Der hat so ein bisschen gedichtmäßig gesagt, so, bitte.
Okay, du bist einfach ein Trash.
Ja, also, nein, aber der hat
bei Highlights so auch Fahrt.
Ja, Fahrt war krass. Fahrt versus Kartoffel.
Greg Pipe.
Das, weißt du, das YouTube-Video hieß ja jahrelang Fahrt versus
Kartoffel. Hatte Millionen Views auch, ne? Der arme Alter.
Das war, ja, dann hatte Liquid hatte auch ein gutes Battle gegen Alex Hope, glaube ich, war das.
Ja.
Ne, zweiter Teil.
Hat den auseinandergenommen auf jeden Fall.
Das war witzig. Greg Pipe gegen Basic.
Das war der Shit, ey.
Das war krass. Nämlich Döner und Pommes war das, ne?
Ja, genau.
Ja, ja. Was war denn noch beim zweiten Teil?
Da war noch, da war Dingsbums, Casey Rebel und PA.
Ja, stimmt.
Im Team.
Ja. Pedas war auch da.
Pedas war da, da war Materia war da, also Casper.
Beim zweiten?
Nee, ich meine nur generell, welche Stars
geisteskrank
einfach da gebattelt haben.
Absolut geisteskrank.
Und heute battelt keiner mehr. Wenn du dir einen Battle wünschen könntest, was wäre das Battle?
Oh, ich bin jetzt gerade aktiv gar nicht mehr in diesem Battle.
Nee, ich meine aber, wenn du dir zwei Rapper nimmst, wem würdest du gerne auf einer Bühne gegeneinander sehen? Was du denn, wo du denkst, das wäre geil.
Auf einer Bühne?
Ja. Ob du die jetzt magst oder nicht.
Boah.
Du bist nicht gut in sowas, ne?
Nee.
Ich glaube, du wärst auch nicht so ein guter Freestyler.
Ich überdenke, nee, ganz schlecht. Ich überdenke dann viel zu sehr. Also, PA wäre, glaube ich, interessant.
Ja.
Aber reden wir so von Freestyle-Rap oder schon so geschriebene Battle?
Schön.
PA Lars.
P.A. Lars wäre nice. Würde Lars niemals machen, aber P.A. Lars wäre, glaube ich, geil. Ja, P.A. hätte auch Bock darauf, der ist wieder heiß, der war auch hier, der meinte, der hat auch Bock.
Ja?
Vater hat auch wieder Bock.
Boah, ja.
Also wenn die Comeback machen würden, würdest du ja auch wieder reinziehen. Ne?
Ja, ja, voll.
Wenn man das mitbekommen würde.
Voll. Ich habe auch, wer ist denn jetzt gerade so up-and-coming, Battle-Rap-mäßig?
Boah, es gibt also...
Ist irgendwas, was ich mir reinziehen kann, um wieder auf den neuesten Stand zu kommen?
Um auf den neuesten Stand zu kommen, müsste dir eigentlich das Titelmatch von Du und Deine Lines, das ist eine neue Battle-Rap-Liga, relativ neu, angucken zwischen Kiruma und Karanova. Also für mich habe ich auch, Kiruma ist für mich so der neue krasse Battle-Rapper. So Mikesh hat 5 Jahre lang das Game auseinandergenommen. Wenn du von dem noch nichts gehört hast, von dem kannst du dir alles reinziehen und du wirst behindert lachen. Der kann auch gar nicht rappen, aber der ist so böse. Also der hat mich auch leider mal auseinandergenommen.
Mhm.
Der ist wirklich krass. Kiruma, Karanova.
Kiruma und Karanova.
Ja, genau. Die musst du dir mal reinziehen. Dann okay. hast du so ungefähr ein Ding. Es gibt jetzt Du und deine Lions als Plattform. Da gibt es noch die, wie heißt das nochmal? Future of Battle Rap, Don't Let the Label Label You. Rapper Mittwoch ist ja jetzt Top Tier Takeover einfach.
Ah, das ist einfach das Namensänderung, war das?
Ja, es ist eine Namensänderung, okay. genau. Aber das hat auch, ja, das haben leider wenig Leute auch mitbekommen.
Okay.
Gibt's Produzenten-Battles auch?
Gab es mal, ja. Ich war auch selber mal bei einem sogar.
Und?
Da wurde ich disqualifiziert, weil ich Vocals benutzt habe.
Ei, okay. Ja. ja.
Aber das war so, ich hatte vorher gefragt, ob das geht. Das war nur eine Hook. Da hatte ich vorher sogar gefragt, geht das? Und der eine meinte ja und der andere meinte dann auf einmal nein. Und dann war es so, ja, okay.
Aber waren da mit Live-Zuschauern?
Ja. Das war ganz witzig. Das war in Stuttgart. Vergessen wie das heißt, diese eine Hip-Hop-Location, wo alle immer sind.
In Stuttgart ist Wietzemann?
Nee.
Stelle?
Nee. Ist auch egal. Da war ich aber mal, da war Schuko war in der Jury. Da habe ich mitgemacht. Nicht. Kennst du nicht Schuko?
Nee.
Auch Produzentenlegende, würde ich sagen.
Wer ist für dich?
Ja, das ist auch für Kahn. Ja, sag, bitte. Okay, komm, okay.
Also, warte, ich habe zwei Fragen. Das eine ist super typische Frage, die wahrscheinlich beide. Wer ist so ein Rapper, mit dem du unbedingt mal was machen wollen würdest?
Deutschland oder international?
Deutschland.
Luciano.
Luciano?
Mit dem habe ich noch nichts. Also wir kennen uns so, flüchtig. Und haben auch schon mal gesagt, dass wir was machen wollen. Und dem hat auch nicht geklappt. Der hat aber auch seinen Produzenten, mit dem er alles macht, glaube ich. Ja. Weißt du? Deswegen ist das auch cool dann.
International?
International gibt es halt alle. Also international habe ich noch nicht viel gemacht. Deswegen gibt es da sehr viele.
Bist du immer auf dem aktuellsten Stand? Informierst du dich immer?
Ja, so wie es noch geht. Ne?
Aber wer ist für den, also ich bin ja voll Laie, wer sagst du mir, wer ist in den letzten ein, zwei Jahren der Ami-Hip-Hop-Produzent, den man sich eigentlich mal reinziehen muss, weil er so ein bisschen was Eigenes macht?
Was an, gut, also vom musikalischen Standpunkt jetzt nicht, aber Metro Boomin macht natürlich sein eigenes Ding, so einfach so vom Standing nach außen hin.
Ja.
Und ich glaube, dass es gerade keinen Produzenten gibt, der das Standing hat, was Metro Boomin hat auf jeden Fall. Das ist jetzt musikalisch natürlich nichts Neues, aber natürlich auch sehr kredibil, weil er kommt natürlich auch da aus der Ecke und so. Und wenn er diese klassischen Trap-Sachen macht, ist das natürlich vollkommen legitim auch.
Ami-Rapper, mit dem er am liebsten.
Ami-Rapper, na, Kendrick wäre natürlich schon geisteskrank. Kendrick Drake wäre gewonnen.
Ich verstehe die Frage nicht, Alter. Hast du dieses Live-Ding gesehen?
Ja, also nicht komplett, aber ich habe so Ausschnitte gesehen.
Also eine Beerdigung.
Aber warst du von Anfang an Team Kendrick? Bei mir hat sich sehr geschiftet. Also mit dem letzten Song eigentlich.
Bei mir
war so, okay.
Bei mir
ich war eigentlich eher Team Drake.
Ich bin generell, was Musik angeht, Team Drake. Ich weiß, was Kendrick kann und so. Mir hat es aber nicht gefallen, dass der immer so dieses Crunch ist. Anders der Rap. Und Drake einfach die Hits am Fließband und versatile as fuck. Geil, alles geil. Und aber diese Snitches, die da gegenseitig im Camp haben und diese Fotos und diese Mindgames und dann...
Genau. Ich war nur auf Twitter.
Sieben Minuten später kommt dann einfach noch ein Family Diss-Track und dieses Not Like Us ist halt natürlich. Das in dieser Live-Performance, das ist jetzt
die Nägel sind im Sarg. Das war mit der Nummer, weil er hat einfach aber auch den Drake gemacht. Das war eigentlich das, was Drake sonst macht, weißt du, mit dem Back-to-Back und so.
Ja.
Nee, aber dass er Club-Songs macht.
Aber das ist eigentlich kein Club-Song, oder?
Der Dings von Kendrick doch.
Aber Not Like Us ist da jetzt eigentlich...
Doch, allein ist er von Mustard produziert, das ist schon...
Aber eigentlich ist das jetzt kein klassisches Ding, worauf man gerne zu tanzt, finde ich.
Die Leute machen es schon. Ja? Die Leute haben so Crip-Walks darauf gemacht. Und
ich,
so
weiß, direkt, ich weiß, ich hab's dann gesehen, ich hab's erstmal gehört.
Das ist schon so typisch, das ist ja dieser Tiger-Bounce von Mustard. Das ist schon klassischer
Crip-Song. Okay, da hatte ich dann keine Aufhörung. Ich hab's erstmal gehört, dachte mir so, okay, ist geil, aber viel zu viel Text und so, ist nicht catchy. Und dann habe ich
das aber dieses Outro, wo er noch sagt, hey, oh, wie, oh.
Ja. Das war also insgesamt, die ganzen Sachen, was machst du denn da mit dem? Ja, und die andere Frage, warte mal, Rapper, mit denen du noch nichts gemacht hast, genau. Deutsche Produzenten, wo du sagst, wer sind für dich deutsche Hall of Fame der Produzenten?
Mixo McCloud, Bezazian, also Benny Blanco.
Ja.
Chuku auch. Explosive. Boah, jetzt komme ich, jetzt sind auch alles meine Freunde. Jetzt muss man,
vergisst gleich
irgendwie. Ich vergesse alle jetzt schon.
Ja.
Es gibt schon. Okay, Ozzy ist Schweizer, den zählen wir mal nicht dazu jetzt.
Wer ist erfolgreich, obwohl er es nicht verdient hat?
Aus Deutschland? Vom Produzenten?
Denko Schulz, mit wem würde ich eh nicht mehr arbeiten?
Nee, aber ich finde, die Leute haben es schon verdient dann meistens auch.
Aber also wer ist aber zu erfolgreich für sein Level?
Weiß ich nicht.
Dann geht die Sequenz noch eine halbe Stunde. Ich werde jetzt so lange sitzen, ein bisschen Namen. Ob es den gibt oder nicht.
Kann ich dir wirklich nicht sagen. Mir fällt keiner ein.
Wer ist kein guter Produzent? Wem,
was sagst du denn? Also frag mich schon überhaupt.
Ja, fragst du mich, ja. Alter.
Siehst du?
Ich habe doch keine Ahnung, Alter. Ich bin ja da auch, habe ja auch kein Hintergrundwissen. Ich weiß nur die Leute, die halt wirklich, also die Namen, die du schon gesagt hast, für mich ist die Kombination, ich finde Dings muss Funk, Vater Frank.
Ja, finde ich auch sehr gut.
Schon. Abnormal auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr krass.
So, dann, wir kriegen nichts Negatives aus dir raus zum Schluss. Ich schwitze mich hier behindert, ich denke mal du auch,
ja.
Du bist All Black. Sehr schön, dass du da warst. Danke dir vielmals,
mein Lieber. Danke dir, mein Lieber. So. Bis dann.